Ein Acker liegt am Waldesrand, wo einstmals hinter Kaifek stand. Der Wind trägt das Geschrei der Armen, erzählt vom schlimmsten Mord vor Jahren. Es war im Jahre 22, Blutschande lag am Einödhaus. Als Ende März ein Schneesturm tobte, da wurde ein Leichentuch daraus. Ein loses Rind brüllt in der Nacht und lockt die Opfer aus der Ruhe. 6 Menschen werden umgebracht, der Tod schlägt unbarmherzig zu. Die Schreckenstat bleibt ungesühnt. Kein Stein vom Hof als Zeuge bleibt. Kein Mensch hat je solch Straf verdient. Der Wald steht schwarz und schweigt.
Freitagabend, 22.30 Uhr. Der Rotwein ist geöffnet. Ich sehe Daniel auf meinem Computerbildschirm. Perfekt, das ist ein perfekter Einstieg ins Wochenende. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, würde ich sagen. Alles Joki.
Was ist das, irgend so ein Jugendslang, den ich nicht verstehe?
Ja, ich glaube, den haben wir damals einmalig benutzt und seitdem habe ich ihn im Kopf, aber es ist schon echt lange her.
Oh Mann. Ja, aber es ist auf jeden Fall schön, dass es geklappt hat heute. Das ist schön, dass du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr. Wobei ich nach wie vor Schiss habe, dass du mich heute noch irgendwie reinlegen möchtest. Wir schreiben heute den 1. April.
Nein, also ich habe tatsächlich keinen Scherz geplant. Ich finde auch diese 1. April-Nummer immer so ein bisschen, weiß ich nicht, bin ich kein so großer Freund von. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Wein einschenken. Dann gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Dinge, die wir zu besprechen haben. Und dann steigen wir in den Fall ein, ganz ohne irgendwelche Scherze.
Sehr gut, sehr gut. Wurde denn heute schon reingelegt?
Nein.
Oder noch nicht?
Nein. Okay. Ich habe aber auch das Haus eigentlich nicht großartig verlassen. Ich war nur mit dem Hund im Wald und beim Fädenziehen. Sie ist kastriert worden, die Kleine, und da wurden dann heute die Fäden gezogen und ja, dann kleiner Spaziergang. Und dann habe ich eigentlich nicht viel gemacht, außer mich auf heute Abend, also auf jetzt vorzubereiten, was zu essen, ein bisschen zu chillen. Ich habe heute frei.
Das klingt sehr schön nach einem schönen Tag. Also abgesehen von der kleinen OP. Aber ich hoffe, die kleine Erna hat das gut überstanden.
Ja, Erna hat es super überstanden. Leider zu gut. Die war nach 2-3 Tagen schon wieder total energiegeladen und wollte flitzen und spielen, sollte aber 10 Tage stillhalten. Es war ganz schön schwierig, wie so ein Sack Flöhe, die Kleine stillzuhalten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ist es halt.
So ist das.
Was hat euch dazu veranlasst, das zu machen?
Ich habe jetzt einmal erlebt, wie sie läufig war letztes Jahr im November. Das ist ja mal so ein knapper Monat. Und wie Rüden im Wald auf sie reagiert haben und wie schwer das war, teilweise die von ihr wegzuhalten. Und einfach um ungewollten Nachwuchs zu verhindern. Und auch einfach, weil Kastration bei Hündinnen das Risiko von Gebärmutterhalskrebs senkt und solche Sachen. Und da es sowieso kein Zuchtvorhaben gibt, also sie soll auch keine Kinder bekommen, keine geplanten, dann besteht halt kein Grund, sie nicht kastrieren zu lassen.
Okay.
Naja, wie gesagt, jetzt schlürfe ich hier meinen Wein und beobachte dich auf dem Computerbildschirm. Die Rückkehr der schwarzen Kachel, meine Kamera spinnt wieder, das heißt, ich sehe dich, du mich wieder nicht.
Ja, back to the roots ist ja vielleicht nicht schlimm, dann kannst du mehr von meinem Gesicht ablesen oder sowas. Ich habe mich dran gewöhnt.
Kommt so ein bisschen das ursprüngliche Gefühl wieder raus.
Ja, bei mir gibt es auch heute was Feines. Also so, sagen wir mal eher, das ist nichts sehr Luxuriöses. Ich habe einen Radler und Erdnüsse, die zwei größten Gaumenfreunden dieser Welt, Gaumenfreuden dieser Welt nach Bier und Zigaretten.
Ja, Zigaretten sind ja nie mein Ding gewesen. Du weißt das ja, ich bin mein ganzes Leben lang schon Nichtraucher. Da konnte man mich nicht mit gewinnen. Aber so ein kaltes Bier, ja, kaltes Radler, ja, definitiv.
Ich meinte natürlich auch Kaffee und Zigaretten. Das war tatsächlich ein Versprecher. Allerdings bin ich auch schon lange Nichtraucher. Aber nichtsdestotrotz war diese Kombination sehr, sehr gut.
Ja, ich weiß natürlich, dass du aufgehört hast, aber ich hatte jetzt aus diesem Einwurf deinerseits geschlossen, dass du vielleicht ab und zu doch noch schwach wirst.
Ach, ich würde es gerne, aber es klappt nicht. Also ich bin so ein richtig, richtiger, ich glaube, ich habe das Nichtrauchen komplett verinnerlicht. Also mich sprechen keine Cowboy-Werbungen mehr an. An der Kasse reizt mich das alles gar nicht mehr, wenn ich irgendwelche Zigaretten sehe. Liegt wahrscheinlich auch an den grausigen Bildern. Und wenn ich dann mal irgendwie zum guten Anlass versuche, eine Zigarette auszupacken, um die dann zu rauchen, dann wird mir nach 2 Zügen schlecht.
Ja, ist gut. Dein Körper wehrt sich einfach dagegen.
Genau.
Wir haben.
Dafür esse ich jetzt jeden Tag Erdnüsse.
Das ist gut. Gesunde nein. Fette, also natürlich in einem gewissen Rahmen ist das gut.
Ja.
Wir haben ein, zwei Sachen, die wir was heißt ankündigen, die wir erzählen wollten, die wir mit unseren Zuhörern teilen möchten. Soll ich anfangen? Willst du?
Nö, hau rein.
Ja, also zum einen ist etwas passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe, tatsächlich. Wir sind jetzt häufiger über Instagram gefragt worden. Also Instagram läuft ja so, dass quasi ich das verwalte. Also ich sehe die meisten Nachrichten, ich leite das meiste an Daniel weiter. Und wir sind da tatsächlich jetzt häufiger schon gefragt worden, ob wir nicht mal irgendwie mehr zu uns erzählen möchten, so Q&A oder Live-Fragerunde mäßig. Und tatsächlich haben wir uns da nie Gedanken drüber gemacht, weil wir ja vollkommen naiv an diesen Podcast rangegangen sind und eigentlich im Vorfeld auch nie gedacht haben, dass wir irgendwann vielleicht mal interessant werden könnten, irgendwo in einem bestimmten Rahmen für die Leute, die uns hören. Aber wir haben uns überlegt, wenn wir bei 500 Instagram-Followern sind, dann sind wir ja auf einem ganz guten Weg, und das Interesse dann wirklich besteht bei mehreren, dann setzen wir das auf jeden Fall um.
Ja, und das ist nach wie vor strange, jetzt irgendwie zu wissen, dass man irgendwie sendet, wie so ein Radio, und dort draußen gehört wird. Also das ist nach wie vor irgendwie ein absurder Gedanke, ne? Dass jedes Wort jetzt irgendwie, weiß nicht, also ich bin jetzt auch nicht groß bemüht, das anders zu verpacken als vorher oder so, aber dieses Bewusstsein zu wissen, dass es wirklich da draußen euch gibt, die uns hören, das ist schon echt crazy.
Das ist total geil, ne? Also wir haben ja in den ersten Folgen, hast du ab und zu mal, du hast das besser umgesetzt als ich, also wir hatten das ja schon mal erzählt, wir haben einige Folgen schon vorproduziert, bevor wir veröffentlicht haben, und man hat immer so ein bisschen versucht, auch schon an so ein fiktives Publikum zu denken und auch so eine fiktive Hörerschaft hier und da schon mal anzusprechen, aber mir ist das immer relativ schwer gefallen, weil ich halt gar nicht einschätzen konnte. Daniel war da immer so ein bisschen, hat das irgendwie professioneller gemacht, finde ich. Aber jetzt, wo dann halt das Feedback kommt und man mit den Leuten auch kommuniziert, und das ist so ein geiler Teil an diesem Hobby, einfach das Feedback und die Kommunikation mit den Leuten, die uns zuhören, und ich muss dann manchmal auch mich kneifen und mir selber sagen, ey, das ist eigentlich eine komplett fremde Person und wir tauschen uns gerade über das aus, über ein Hobby, was wir hier umsetzen. Das ist surreal.
Ja, das ist einfach mega geil, ne? Also, dass wir, keine Ahnung, wir bekommen, also ich freue mich einfach auch jedes Mal tierisch, wenn was reinkommt, und habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn ich sehe, dass du mir irgendwie ein Bild weitergeleitet hast oder so, als Screenshot oder wie auch immer. Und wenn dann Leute sowas schreiben wie, hey, man hat das Gefühl, mit euch zusammenzusitzen und jetzt gerade irgendwie am Wein zu nippen, dann ist es einfach das, also wirklich das geilste Feedback, was wir hierfür kriegen können. Und das ist, also vielen Dank, Leute, echt, das ist total cool. Und ich weiß noch, was du gerade angesprochen hast, damals, also bei den ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, wir haben ja einen riesen Puffer quasi aufgebaut, um den dann irgendwann zu veröffentlichen, hatten wir ja noch keinen Schimmer davon, wo und wie wir das machen wollen. Und mittlerweile steht, sagen wir mal, unser Fahrplan, wir wissen jetzt, wie das läuft, also wir haben für uns ein Workflow, ein System gefunden, wie es irgendwie funktioniert, und das ist halt lustig, dann die alten Folgen zu hören, wo man sagt so, hey, keine Ahnung, falls ihr das mal hört, gebt uns doch ein Like und mal sehen, wo das veröffentlicht wird und sowas halt, das ist halt jetzt irgendwie alles klar so, also ja.
Ja, aber das ist halt genau, was ich meinte, ne? Ich finde, das war so weit weg damals zu dieser Aufnahme- und Planungsphase, so, wo veröffentlichen wir das, hört das überhaupt irgendjemand, ne? Das ist ja, ja, keine Ahnung. Ja, und jetzt, weiß ich nicht, bin ich auf jeden Fall durchaus, ja, durchgehend glücklich, dass wir es angegangen sind und gestartet haben.
Ja, auf jeden Fall mega.
Aber da fällt mir noch was anderes ein. Und zwar gab es auch ein Feedback eines Hörers, und das ist so ein bisschen verknüpft mit dieser ganzen Geschichte. Der meinte, es ist sinnvoll, wenn wir uns am Anfang von jeder Folge kurz vorstellen würden, und das ist vollkommen richtig, und das ist auch dieser Sache geschuldet, dass ich einfach damals bei den ersten Folgen so ein bisschen Probleme hatte, an so eine fiktive Hörerschaft zu denken und einfach gedacht habe, okay, Folge 1 haben wir uns vorgestellt, vielleicht die Leute, die uns hören, sollten irgendwann mal, die steigen bestimmt mit Folge 1 ein und wir müssen uns nicht jede Folge nochmal neu vorstellen, aber es gibt dann einfach auch Leute, die fangen mit der neuesten Folge an. Und dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir künftig vor jeder Folge nochmal ganz kurz sagen, wer wir sind, was wir machen. Möchtest du das heute übernehmen?
Ja, gerne. Also cool. guter, guter Hinweis. Also ich glaube, das trägt auch zur, in Anführungsstrichen, Professionalisierung bei.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, also herzlich willkommen bei Blutspuren. Ich bin der Daniel und der Fabian ist ein sehr, sehr guter und langjähriger Freund von mir und seit eh und je True Crime Fan. Und er hat mich so ein bisschen überredet, würde ich sagen, dass wir hier so einen Podcast starten. Wir sind mittlerweile bei Folge 10 oder 11, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, Folge 10 ist es und wir haben noch eine Sonderfolge gehabt, bloß eine Weihnachtsfolge. Und er erzählt mir im Prinzip immer von speziellen True Crime Fällen, die er irgendwo mal recherchiert hat, von denen er mal was gehört hat, wo er jetzt sich nochmal irgendwie tiefgehend damit beschäftigt hat, um quasi mir davon zu erzählen. Und dadurch, dass ich sehr jungfräulich an dieses ganze Genre herangehe, weiß ich halt gar nichts. Und wir unterhalten uns einfach ganz natürlich und das ist eigentlich auch schon unser Konzept, relativ schlicht. Er erzählt mir und ich lausche und das macht eine Riesenmenge Spaß.
Genau, Daniel ist quasi so ein bisschen der verlängerte Arm der Zuhörer. Also ich hoffe natürlich auch, dass die Fälle, die ich erzähle, im Optimalfall auch euch weitestgehend unbekannt sind und dass Daniel dann vielleicht auch Fragen stellt, die euch beim Zuhören auch kommen. Also dass quasi eher so ein bisschen auch als euer Sprachrohr fungiert.
Ich bin eure Stimme.
Und du hast recht, genau, wir haben 9 reguläre Folgen, 2 Sonderfolgen, einmal zu Weihnachten und einmal dann mit dem wunderbaren Ofenkäse-Crimes-Podcast. Und tatsächlich heute ist das schon wieder quasi eine Sonderfolge, was einfach ein bisschen kurzfristig gekommen ist, was einfach daran liegt, dass ich ein super verpeilter Typ bin. Das Verbrechen, das heute auf dem Plan steht, steht schon ganz lange auf meinem Plan. Ich denke ja schon seit ungefähr 3 Jahren drüber nach, einen True Crime Podcast zu starten und habe im Laufe der Jahre viele, viele Fälle gesammelt, die ich gerne umsetzen möchte. Es sind mittlerweile so um die 500 und das war einer der ersten, die ich notiert habe. Also der war von vornherein in meinem Kopf, aber ich hätte ihn etwas später umgesetzt, weil mir einfach nicht bewusst war, dass genau heute der 100. Jahrestag dieses Falles ist.
Das ist cool.
Ja, ich wurde.
Das ist cool.
Ich wurde dann Gott sei Dank diese Woche noch darauf hingewiesen, sodass ich das dann schnell dazwischen schieben konnte.
War das schwierig, das jetzt irgendwie noch zu recherchieren und die ganzen Infos zusammenzusammeln?
Null, weil ich den so präsent im Kopf habe. Du kannst mich nachts um 3 wecken und ich kann dir den erzählen. Also ich musste so ein paar kleine Fakten nochmal zusammensuchen, einfach nur wieder in mein Gedächtnis reinholen. Aber im Prinzip ist das wirklich so ein Ding, das habe ich komplett im Kopf.
Ist wie Fahrradfahren.
Ja, genau.
Aber bevor es losgeht, hatten wir ja noch so 2 andere Ankündigungen, Schrägstrich, so ein bisschen Gedanken uns gesponnen, die wir hier auch noch kundtun wollten.
Ja, genau, das sollten wir dringend tun.
Genau, also das eine hatte der Fabian eben schon gesagt und diese Q&A-Geschichte. Das zweite ist, dass wir uns überlegt haben, wir fänden das eigentlich mega cool, wenn wir, gesetzt den Fall, dass ihr da draußen oder einige von euch Bock haben, wenn wir so eine Art Gast-Feature mal machen und in einer gewissen Regelmäßigkeit, keine Ahnung, alle 3 Monate oder sowas haben wir mal grob ins Auge gefasst, wo dann im Prinzip eine oder einer von euch mal mit uns gemeinsam eine Folge aufnimmt. Also idealerweise, das wäre quasi das, also die Wunschvorstellung, dass ihr oder die Person, die dann irgendwie hier mit dabei sein wird, einen Fall aus der eigenen Region mitbringt. Gerne auch so ein relativ unbekannter Fall, wo wir einfach gemeinsam rätseln können. Das ist quasi das, ja, das wäre das i-Tüpfelchen im Prinzip, aber sollte jetzt auch niemand davon abschrecken, wenn er jetzt in der näheren Umgebung nicht so einen Fall hat, jetzt irgendwie nicht mitzumachen oder sowas, weil wir uns nämlich genauso gut auch vorstellen können, dann einfach so im bewährten Format eine Dreierrunde aufzunehmen. Ja, habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ne?
Ja, genau. Also einfach quasi eine Zuhörerfolge so im regelmäßigen Abstand. Im Optimalfall, wie gesagt, irgendein Fall aus eurer Gegend, vielleicht sogar einer, in den ihr selber oder im Umfeld irgendwie involviert wart. Aber wir können uns das auch gut vorstellen im Zuge von der regulären Folge. Wir dachten, das Feedback kam ja auch relativ häufig, dass Leute gesagt haben, uns zuzuhören ist so ein bisschen wie mit einem Glas Wein oder mit einem kalten Bier dabei zu sitzen und uns quasi live zuzuhören. Ja, und da dachten wir, der ein oder andere sollte in regelmäßigen Abständen die Chance haben, das so zu tun. Das wäre ganz cool.
Ja, genau. Und da wäre es auf jeden Fall mal spannend zu wissen, wie ihr darüber denkt. Und wenn ihr Lust darauf habt, schreibt uns gerne an. Also gerne, wie gesagt, über die bewährten Kommunikationsmedien. Ich glaube, Instagram ist somit das Beste.
Instagram ist das Beste, ja.
Ja, und genau, meldet euch gerne mal, wie ihr die Idee findet und oder auch also grundsätzlich findet, oder vielleicht ist da ja auch eine oder ein näher von euch mit dabei, die oder der sagt, ja, ich wäre gerne dabei. Fände ich mega cool. Also echt cool, weil, wie gesagt, wir schätzen sehr euer persönliches und teilweise auch echt ausführliches und mit sehr viel Hirnschmalz verbundenes Feedback und haben da einfach auch, weiß ich nicht, sehr viel Lust, uns auch mehr mit euch auszutauschen. Und da voll. Wäre, also was wäre eine bessere Plattform als jetzt unser Podcast dafür? Deswegen, ja, wäre mega cool.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, wir haben noch kein hundertprozentiges Konzept, wie das aussehen soll, aber da finden wir schon irgendwas. Genau.
Genau. Dann die dritte Sache noch. Wir haben... also uns ist wohl bewusst, dass wir nicht gerade die beste Broadcast-Qualität hier abliefern, was einfach daran liegt, dass wir mit einem sehr einfachen Equipment recorden und wir haben mal so grob ins Auge gefasst, irgendwann in absehbarer Zukunft, wir haben uns ja so ein bisschen, wie sagt man, so ein grobes Ziel vor Augen gesetzt, wann wir das gerne machen würden. Und dann würden wir halt equipmenttechnisch aufstocken, damit wir dann einfach auch bessere Qualität abliefern können.
Genau, also soundtechnisch.
Genau.
Ja. Ja, dann sind wir soweit durch mit dem offiziellen Teil, denke ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon 16 Minuten gelabert, aber es war ja irgendwie wichtig auch, finde ich.
Ja, es war gut. Und ja. Es ist, ja, ich meine, wir haben ja die Woche auch echt überlegt, so. Diese Sachen, die möchten wir gerne umsetzen. Wie kommt das an? Habt ihr Bock da drauf? Und insofern musste das auch alles mal erwähnt werden.
Ja, genau so ist es. Und wir haben ja jetzt auch diesen riesigen Vorteil, dass wir quasi live recorden. Also, dass wir ja sehr unmittelbar, nachdem wir aufnehmen, dann eben auch veröffentlichen. Und das war ja vorher auch nicht gegeben.
Genau. So, Daniel. Heute geht's nach Oberbayern. Und zwar machen wir die weiteste Zeitreise unserer kurzen Podcast-Geschichte bisher. Ich habe es eben schon angekündigt, 100 Jahre genau liegt dieser Fall zurück auf den Tag genau, heute, an diesem 1. April. Also die Folge wird natürlich nicht am 1. erscheinen, aber relativ zeitnah möchte ich es schaffen, sodass es noch einen gewissen zeitlich aktuellen Bezug hat. Und ja, der ein oder andere True-Crime-Nerd, True-Crime-Begeisterte von euch, der wird jetzt direkt wissen, Oberbayern 100 Jahre hinter Kaifek, das muss so sein. Hast du das schon mal gehört? Bist du vertraut mit dem Fall? Das ist ja auch so ein Ding, ich denke vor jeder Folge, vor jeder Aufnahme, könnte er das kennen, und eigentlich verwerfe ich den Gedanken bei den meisten Sachen immer ganz, ganz schnell, weil ich halt einfach weiß, dass es bisher nicht so dein Genre war. Aber das ist so ein Ding, wo ich dachte, das könnte er kennen.
Also ich glaube, ich kenne es nicht. Ich habe ja eben schon, du hast mir wieder im Vorfeld Bilder geschickt, die irgendwie, also es erinnert mich an irgendwas, und es kann sein, dass du mir jetzt in einem anderen Kontext davon schon erzählt hast, da haben wir ja auch gemutmaßt, dass es so ist. Ein Bild kommt mir bekannt vor von dem Typen mit der Pickelhaube. Aber ansonsten, sagt mir jetzt so gar nichts.
Ja, ich bin ziemlich sicher, wie gesagt, wir haben noch so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir auch beide sind. Und ich habe mal einen Link dazu irgendwann vor einem Jahr oder so oder zwei da reingepostet, weil ich den Fall halt, wie gesagt, super interessant finde. In der Hoffnung, dass ich vielleicht euch andere so ein bisschen anstecken kann mit meiner True-Crime-Geilheit. Vielleicht hast du reingeguckt und deswegen noch dieses Bild vor Augen. Aber offensichtlich ist der Fall an sich ja nicht so hängen geblieben.
Nee, also ich habe jetzt wirklich null Ideen, worum es geht.
Okay. Also wir sind, wie gesagt, Ende März, also wir steigen im März ein, nicht am Tattag selber. Entschuldige bitte. März 1922, und wir sind in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern, und dort liegt die Ortschaft Gröbern. Und außerhalb dieser Ortschaft gibt es einen Aussiedlerhof oder einen Einsiedlerhof, so rum, hinter Kaifek. Das ist ein Bauernhof mit einer riesigen mit einem riesigen Land, was dazugehört, was bewirtschaftet wird von einer Familie, die dort lebt. Ich habe dir ein Foto von diesem Hof geschickt, das ist, zu den Fotos komme ich später. Es ist so ein ganz einfaches, L-förmiges Gebäude, also kleiner Wohnbereich und daran schließen dann direkt Hühner und Viehstall an. Und das Ganze ist komplett mit einem Dachboden überzogen. Da leben 6 Menschen oder meistens 5. Der Bauer Andreas Gruber, 64. Seine Frau Cecilia Gruber, 72. Deren Tochter Victoria Gabriel, 35. Und deren Kinder Cecilia, 7 und Josef, 2.
Ja? Ja. Okay, ich schreibe mit, das habe ich mir jetzt von Kati abgeguckt.
Cecilia Gruber, die älteste Dame des Hauses, die 72-jährige Ehefrau von Bauer Andreas Gruber, war bereits einmal verheiratet, sie ist verwitwet, hat dann jenen Andreas Gruber neu geheiratet und so ist er dann in Besitz dieses Hofes gekommen. Also er gehörte seiner Frau, durch die Hochzeit ist er dann Betreiber des Hofes geworden und wie gesagt, die beiden hatten dann das gemeinsame Kind Victoria. Es gab noch 2 andere gemeinsame Kinder, eins war allerdings eine Totgeburt und ein Mädchen wurde vermutlich nur 2 Jahre alt. Man kann das nicht so hundertprozentig nachhalten, das war ja teilweise mit der Datenerfassung noch nicht so hundertprozentig ausgeprägt wie heute. Und die Kindersterblichkeitsrate war natürlich sehr viel höher als heute. Aber wie gesagt, Victoria ist das einzige lebende Kind dieser beiden.
Okay.
Es soll auch nicht unbedingt eine Liebesheirat gewesen sein, sondern, ja, wie gesagt, sie stand irgendwann verwitwet mit dem Hof da, den sie von ihrem toten Mann übernommen hatte und brauchte einfach einen neuen Ehemann, der ihr beim Bewirtschaften hilft. Und dieser Andreas Gruber galt als, ja, wie soll ich sagen, es war wohl ein sehr kräftiger, ein sehr stattlicher Mann, der auch sehr fleißig war und ja, da lag die Wahl wahrscheinlich nahe, ihn zu nehmen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sind einfach, also das ist so ein historischer Abschnitt zeitlich gesehen. Da sind, glaube ich, die meisten Ehen gerade auf dem Land irgendwie aus eher pragmatischen Gründen geknüpft worden.
Ja, das glaube ich auch, vor allem nach dem Krieg.
Ja, es war ja quasi zu der Zeit noch vor dem Krieg, also 1922. Also
ich meinte den ersten
Krieg. Also die haben vor dem Ersten Weltkrieg geheiratet. Der erste Mann von Cecilia Gruber, der starb irgendwann, ich glaube, 1885. Also das ist schon sehr, sehr lange her und sie hat Andreas Gruber dann auch relativ zeitnah geheiratet, das kann man ja auch ungefähr daran ablesen. Es ist 1922 und diese gemeinsame Tochter Victoria ist 35, also sie muss dann auch ihn irgendwie relativ zeitnah Ende der 1880er irgendwie kennengelernt und geheiratet haben. Zu dem Hof gehört meistens noch eine Magd. Dazu kommen wir später. Also diese Kernfamilie, das sind diese 5 Menschen. Andreas, seine Frau, deren Tochter und die 2 Kinder von der Tochter. Die Leute sind in der Gegend nicht so hundertprozentig gut angesehen. Sie gelten zwar als fleißig, aber irgendwie auch seltsam. Also sie verschanzen sich da so ein bisschen auf ihrem Einsiedlerhof, gehen nicht so oft irgendwie in die Gemeinde. Zwar gehen sie in die Kirche und das Kind, also Cecilia, die 7-Jährige, geht in die Grundschule. Aber ansonsten lassen sie sich relativ selten blicken. Andreas Gruber gilt als sehr wortkarg, zwar fleißig, aber sehr, sehr geizig. Man weiß, dass sie relativ wohlhabend sein müssen. Gleichzeitig ist der Hof aber sehr altertümlich. Es gibt kein elektrisches Licht, keinen Strom, was anderswo halt schon längst verbreitet ist. Also das Leben dort ist sehr hart und sehr schwer, was so ein bisschen im Gegensatz dazu steht, dass sie eigentlich sehr große Finanzmittel haben müssen aufgrund dieser Sparsamkeit.
War das denn so ein Selbstversorgerhof oder wurde das zu der Zeit war wahrscheinlich eher so nachbarschaftstauschtechnisch, war man eher so unterwegs oder irgendwie so Milch gegen Eier tauschen oder Fleisch gegen, keine Ahnung, Getreide?
Genau, also die haben sich weitestgehend selbst versorgt, aber auch hier und da so ein bisschen Handel getrieben. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der dafür sorgt, dass speziell Andreas Gruber irgendwie nicht so hundertprozentig gut angesehen ist. 1914 wurden er und seine Tochter Victoria wegen Blutschande verurteilt vor Gericht, also Inzest. Die beiden hatten quasi durchgehend eine Affäre. Es wird vermutet, dass das vermutlich begann, als Victoria so um die 13 herum war. Und Andreas Gruber musste 1915 deswegen für ein Jahr ins Zuchthaus, Victoria Gabriel für einen Monat ins Gefängnis. Also es gab ein gerichtliches Urteil. Sie sind da wohl auch von einer Magd mal in Flagranti erwischt worden. Und es war so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass da eine inzestuöse Beziehung herrschte. Wobei ich auch da glaube, dass das möglicherweise vor 100 Jahren im ländlichen Raum auch häufiger war, als man vielleicht glauben möchte.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Die beiden Kinder, Cecilia und Josef, sind aber definitiv nicht von ihm.
Ja, das weiß man nicht so hundertprozentig. Das ist einer der Punkte, um die sich die Geschichte unter anderem drehen wird. Okay. Victoria Gabriel hat geheiratet tatsächlich, deswegen der Nachname Gabriel. Karl Gabriel, den hat sie 1914 geheiratet. Es musste so ein bisschen sein. Also ihr Vater Andreas Gruber hat ihr den Hof schon überschrieben, 1914. Das ist wohl eine gängige Praxis gewesen und hat dann quasi als Angestellter für seine Tochter Victoria gearbeitet. Und sie hat geheiratet eben diesen Karl Gabriel, dessen Eltern wiederum einen Hof besaßen. Man wollte da so ein bisschen expandieren und wollte ihn so als neuen Chef des Hofes quasi etablieren, als Ehemann der Besitzerin. Allerdings merkt er relativ schnell, dass er eigentlich nur eine Arbeitskraft war. Andreas Gruber war der unumstrittene Chef auf diesem Hof. Karl Gabriel zwar offiziell der Besitzer aufgrund seiner Ehe, aber er wurde da wohl sehr kurz gehalten, musste die Drecksarbeiten verrichten und beschwerte sich über den Geiz seiner Schwiegereltern und auch über seine Frau. Also das war definitiv auch keine Liebeshochzeit, sondern auch eine eher praktisch geprägte Hochzeit. Er flüchtete auch immer wieder auf den Hof seiner Eltern, weil er keine Lust hatte, auf Hinterkaifeck zu leben. Und 1914, als der Krieg begann, meldete er sich relativ bereitwillig, freiwillig, um halt auch dieser Situation dort zu entgehen. Gut,
da muss es wirklich schlimm gewesen sein.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, die Leute sind gerade in den Ersten Weltkrieg ja auch mit so einem sehr naiven Nationalstolz gezogen. Da hatte man noch nicht dieses Konzept von Krieg, was wir vielleicht heute haben, aufgrund auch von dezidierter Kriegsberichterstattung, dass man einfach auch als jemand, der noch nicht im Krieg war, weiß, welche Schrecken dort passieren. Und der Erste Weltkrieg markiert hier auch so ein bisschen so einen Wendepunkt, wo ja so ein bisschen dieser ehrenhafte Kampf, den man so aus den europäischen Konflikten in der Vorzeit kannte, einfach in den Hintergrund gerückt ist und es einfach nur blutiges Massaker war. Durch Dinge wie Giftgas oder was weiß ich, die vorher keine Rolle gespielt haben. Also
ja, das stimmt. Also der Grabenkrieg, ne?
Genau.
Man kämpfte in diesen Gräben und das ging dann irgendwie mal 50 Meter nach vorne, dann wieder 50 Meter zurück. Und also es heißt ja auch immer wieder, dass der Erste Weltkrieg unfassbar grausam gewesen sein muss, eben unter anderem eben auch wegen diesen Giftgasangriffen und generell, ja. Wie du schon gesagt hast, die sind da alle so ein bisschen naiv und blind reingezogen und wussten nicht so richtig, was sie erwarteten. Das waren aber wirklich die übelsten Schlachtfelder.
Ja, Schlachtfeld im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Karl Gabriel fällt diesem Schlachten dann auch relativ schnell zum Opfer. Also Dezember 2014 fällt er offiziell.
1914.
Oh, entschuldige, habe ich mich versprochen? Okay.
Ja, du sagst 2014.
Ja, okay. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann hat der Krieg im Juni begonnen. Also er hat so ein halbes Jahr quasi Krieg überlebt und ist dann gefallen.
Okay. Aber dann ging es ja echt recht schnell bei denen auch, ne? Verheiratet, in den Krieg gezogen, gestorben.
Ja, ja. Also super schnell, Highspeed. Und Victoria Gabriel war in dieser ganzen Zeit auch schwanger mit eben Cecilia, mit dieser ältesten Tochter, die Karl Gabriel allerdings nicht kennenlernen wird. Sie wird im Januar 2015 geboren, also einen Monat nach dem Tod ihres vermeintlichen Vaters. vermeintlicher Vater, denn wie gesagt, die beiden Eheleute standen sich nicht sonderlich nah. Es war eher so eine zweckgebundene Heirat und es wird spekuliert, dass dieses Kind aus dieser inzestuösen Verbindung hervorgegangen sein könnte und nicht aus der eigentlichen Ehe. Das weiß man aber nicht. Dazu kann man leider keine Aussage treffen. Das zweite Kind, wie gesagt, also ja, gut, chronologisch, sie ist jetzt also verwitwet. Darüber soll auf dem Hof keine große Trauer geherrscht haben. Cecilia Gruber, die 72-jährige Mutter der Witwe, soll ein Fass Bier zur Feier bestellt haben, als der Schwiegersohn gefallen ist. Also, ja.
Ist komisch. Also, aber ganz kurz, hat denn diese Hochzeit jetzt irgendwas gebracht? Haben sie jetzt ihre Ländereien vergrößert dadurch? Oder nee. War danach einfach nur wieder getrennt alles?
Nee, danach war wieder der Urzustand hergestellt. Ich glaube, es ging primär darum, dass Andreas Gruber, der war ja, wie gesagt, 64, als er starb, 1922. Das heißt, 2014, da war er so Mitte 50. Und ich denke, dass er einfach merkte, dass diese körperlich sehr harte Arbeit ihm zunehmend schwerfällt und er einfach einen jüngeren, ja, Burschen haben wollte, der ihm hilft. Die Grubers hatten immer wieder Wanderarbeiter beschäftigt, Stallknechte und solche Leute, aber immer nur von kurzer Dauer und sie hatten da auch keinen guten Ruf, weil sie eben sehr, sehr geizig waren. Ich glaube, so kam dann diese Idee, durch Hochzeit jemanden zu binden, den man halt so ein bisschen herumkommandieren kann, der aber jung genug ist, um da auch richtig anzupacken.
Das kann man sich richtig gut vorstellen.
Ja. Wie gesagt, 2015, also nach dieser, schon nach dem Tod von Karl Gabriel, mussten dann die beiden wegen des Inzest ins Gefängnis. Aber danach ging aber wieder alles seinen gewohnten Gang. Der Sohn Josef, dieser zum Tatzeitpunkt 1922 Zweijährige, da weiß man nicht so richtig, woher er kommt. Er könnte auch wieder aus dem Inzest stammen. Viktoria Gabriel gibt aber an, dass er aus einem Verhältnis mit dem verwitweten Nachbarn Lorenz Schlittenbauer hervorgegangen ist. Von dem hast du auch ein Foto vorliegen. Das ist der Herr mit Schnurrbart auf dem letzten relativ gut erkennbaren Bild.
Ja, ja, alles klar.
Dieser Lorenz Schlittenbauer ist, wie gesagt, der direkte Nachbar. Das heißt jetzt nicht, dass die quasi Haus an Haus gewohnt haben, sondern da war, glaube ich, irgendwie schon ein guter Kilometer zwischen den Höfen. Aber er war halt der Nächste von deren Hof aus. Der war der Ortsvorsteher, also so eine offizielle Figur, verwitwet mit zwei Söhnen. Und ja, offenkundig gab es da ein Techtelmechtel. Viktoria Gabriel soll auch eine ausnehmend schöne Frau gewesen sein. Also sie wird immer als sehr attraktiv beschrieben. Ich weiß nicht, wie man es im Kontext dieser oberbayerisch-dörflichen Verhältnisse man sich das vorstellen muss, aber sie muss eine Persönlichkeit gewesen sein, die herausgestochen hat. Insofern vielleicht.
Also ich,
ja?
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, sag bitte.
Ich fand ihn einfach diesen Lorenz Schlittenbauer, davon abgesehen, dass ich den Namen irgendwie feiere, finde ich, der sieht halt, der hat schon einen sehr, sehr krassen Blick, ne? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob das irgendwie, weiß nicht, irgendwie so ein Atomwissenschaftler ist oder so, irgendwie so ein Physiker sieht er aus, finde ich. Der durchleuchtet einen so mit seinen Augen.
Das ist ein sehr markantes Bild und ich finde auch, dass die Augen da sehr hervortreten, ja, also sehr prominent sind, ja. Wie auch immer, also Josef, möglicherweise sein Sohn, er hat das erst abgestritten, hat wiederum Viktoria Gabriel und Andreas Gruber wegen Blutschande, also Inzest, angezeigt. Und angedeutet, dass dieser Josef auch Spross dieser inzestuösen Beziehung ist. Andreas Gruber wurde wieder 10 Tage in Untersuchungshaft gesteckt. In der Zeit hat Lorenz Schlittenbauer allerdings die Anzeige zurückgezogen und die Vaterschaft anerkannt. Später allerdings wieder zurückgerudert und doch wieder abgestritten, der Vater zu sein. Dann hat das Gericht allerdings aufgrund seiner häufigen Meinungswechsel ihm nicht mehr geglaubt und hat ihm einfach die Vaterschaft zugeschrieben quasi. Also offiziell ist er der Vater. Ich denke auch, dass er es war, aber wir können nicht so ganz einen Haken an diesen Fakt machen. Ja. Gut, das einfach zur Vorgeschichte, um diese familiären Verwebungen zu erläutern, in denen wir uns da befinden. Ist das soweit klar oder hast du da noch irgendwas, ist noch irgendwas offen geblieben?
Nee, das ist soweit klar.
Okay.
Also es ist halt, ja, es ist eine sehr, sehr komische Konstellation, so ein Patchwork.
Ja, es ist
1.0.
Es ist total komisch, aber das ist, glaube ich, einfach so, wie wir einfach dadurch, dass das durch diesen Kriminalfall so gut dokumentiert ist, haben wir einfach quasi so eine Lupe auf dieser Familie Gruber und auf diesen seltsamen, sehr pragmatisch geprägten Familienverhältnissen, aber ich glaube, das war die Realität für sehr, sehr viele Menschen zu der Zeit.
Naja, das kann auf jeden Fall sein. Ich glaube, du hast auch recht, also vor 100 Jahren gab es noch ein paar andere, da waren, ja, man hatte ein anderes Werte- und Normen-Setting, glaube ich, als heute.
Ja, definitiv. Ja, wir befinden uns also jetzt Mitte März 1922, also kurz vor der Tat. Und da häufen sich so ein bisschen die komischen Zufälle rund um diesen Hof hinter Kaifek. Andreas Gruber findet eines Morgens in der Nähe des Hofes eine Münchner Zeitung. Und das ist ungewöhnlich, denn die kann man in der ganzen Gegend nicht kaufen. Das ist ja nicht so wie heute, dass an diversen Kiosken einfach diverse Auslegware liegt, diverse Zeitungen aus aller Herren Ländern und man kann quasi wählen, was man möchte. Und das war schon sehr viel beschränkter. Er befragt den Postboten, ob vielleicht jemand diese Zeitung abonniert hat und der Postbote sie auf dem Weg möglicherweise verloren hat. Dem ist aber nicht so. Also es gibt keine Erklärung, warum diese Zeitung dort auftaucht. Was, wie gesagt, zu dieser Zeit schon sehr ungewöhnlich war. Er findet auch Spuren im Schnee. Es muss wohl sehr, sehr stark geschneit haben in diesem März 1922. Er findet Spuren im Schnee, die aus dem Wald heraus zu seinem Hof führen, aber nicht mehr wieder weg. Also als ob dort jemand auf den Hof eingedrungen ist und sich da eingenistet hat. Er sucht den Hof auch ab, aber kann kein Versteck finden, kann keinen Eindringling finden. Er erzählt diese Geschichte Lorenz Schlittenbauer, als die beiden sich zufällig auf dem Feld treffen. Und Schlittenbauer bietet an, mit ein paar Männern aus dem Dorf vorbeizukommen und gemeinsam zu suchen, nochmal quasi mit Unterstützung, vielleicht sogar mit der Ortspolizei. Das lehnt Andreas Gruber aber ab. Das ist schon so ein erster Punkt, den ich seltsam finde. Aber gut, vielleicht war er einfach sicher, dass er da schon intensiv genug nachgesehen hat. Und er war ja, wie gesagt, kein sonderlich geselliger Mensch, wollte einfach vielleicht keinen Trubel auf seinem Hof haben.
Ja, und man darf nicht die ganze Vorgeschichte vergessen, ne?
Ja.
Also, das kann ja sein. Also, ich kann durchaus gut verstehen, dass er die Hilfe von dem Typen nicht annehmen wollte.
Ja, aber dann denke ich, also ja, das Verhältnis dürfte sehr, sehr vorbelastet gewesen sein. Aber dann frage ich mich, warum er das überhaupt, dieses Gespräch überhaupt führt mit ihm. Aber gut.
Ja, stimmt auch.
Das sind aber nicht die einzigen komischen Vorfälle in dieser Zeit. Der Haustürschlüssel der Eheleute Gruber geht verloren, sodass die Haustür quasi nur noch manuell von innen versperrt werden kann und nicht mehr von außen aufgeschlossen. Das heißt, man muss aufpassen, sich nicht auszusperren. Und die Motorhütte wurde aufgebrochen. Jetzt muss ich ein bisschen einräumen, dass ich nicht weiß, was diese Motorhütte ist. Es wird relativ oft davon gesprochen. Das scheint ein Anbau an den Schuppen gewesen sein, also an die Stallungen. Da hat es einen Motor gegeben. So viel wissen wir. Was dieser Motor allerdings gemacht hat, ich habe erst gedacht, dass der vielleicht sowas war wie so ein Aggregat, der dann doch irgendwelche Maschinen bedient hat, also mit Strom versorgt hat, aber es hieß ja immer, es gab keinen elektrischen Strom auf diesem Grundstück. Es kann also nicht sowas in der Art gewesen sein. Irgendwas wird der angetrieben haben, ich weiß es nicht.
Vielleicht waren da einfach die Fahrzeuge drin.
Nee, es gab keine Fahrzeuge. Es wurde dort ein Motor gelagert. Was das aber genau jetzt, weiß ich nicht. Ich hab da auch nachgesucht. Das wollte ich tatsächlich heute klären, diesen Punkt. Aber bin da nicht weitergekommen. Also diese Motorenhütte wurde aufgebrochen. Auch da ein Punkt, der so ein bisschen unklar ist. Es gibt Quellen, die davon sprechen, dass man durch diese Motorenhütte ins Haus gelangen konnte. Also dass es quasi eine Tür vom Hof in die Motorenhütte und dann noch eine Tür in den Stall gab. Andere Quellen sagen, dass es keine direkte Anbindung in die Stelle gab, dass diese Motorenhütte quasi ja, drei feste Wände und eine Tür hatte. Ich glaube allerdings, dass es da schon einen Durchgang zum Stall gibt. Ich erzähle dir gleich, warum. Zudem wurde das Haus wiederholt von einem bärtigen Mann beobachtet. Also das sind jetzt, wie gesagt, nur Sachen, die wir wissen, weil Lorenz Schlittenbauer darüber gesprochen hat, was Andreas Gruber ihm erzählt hat und was Schulfreundinnen von Cecilia Gruber, woran sie sich erinnern konnten.
Ja. Das heißt, die haben da irgendwie am Feld oder sowas einen bärtigen Mann stehen sehen,
genau.
Der sich das Haus...
am Waldrand. Also es ist... der Wald ist relativ nah, das Haus ist so ein bisschen in der Senke, aber man kann quasi vom Waldrand in diese Senke gucken. Ja. Am 31. März 1922 macht sich die neue Magd der Familie Gruber, Maria Baumgartner, auf den Weg, dort ihre Stelle anzutreten. Sie ist 45, unverheiratet und ein bisschen gehbehindert, also auch wahrscheinlich eine Frau, die aufgrund dieses Makels und ihres Alters auf diesem ländlichen Heiratsmarkt wahrscheinlich keine großen Chancen mehr hat. Das soll jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint sein, aber wie gesagt, alles sehr zweckmäßig geprägt und ich denke, sie hat dann diese Stelle der Magd angetreten, um halt versorgt zu sein. Ne? Also sie wohnt dann quasi mit im Haus, kümmert sich um die Kinder, um Kleinigkeiten, aber ist da, hat ein Dach über dem Kopf, hat Nahrung, ein kleines Einkommen. Sie wird von ihrer Schwester Franziska begleitet, weil die sich so ein bisschen zuständig fühlt für Maria Baumgartner seit dem Tod der Eltern. Die ist wohl offensichtlich auch kognitiv etwas langsam gewesen und ihre Schwester wollte einfach sicher gehen, dass sie gut an ihrer neuen Arbeitsstelle ankommt. Also 31. März 1922. Was dann passiert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass am 1. April, also heute vor 100 Jahren, zwei Kaffeehändler am Hof vorbeikommen zur Mittagszeit, um zu fragen, ob Kaffee benötigt wird. Und sie finden den Hof verschlossen vor. Es ist niemand zu sehen. Auf ihr Klopfen reagiert niemand. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, denn eigentlich herrscht da immer irgendwie so eine bestimmte Geschäftigkeit. Also gerade die Bauersleute sind eigentlich immer zu Hause. Aber sie denken sich nichts dabei. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man jetzt direkt denkt, oh, da muss irgendwas passiert sein. Es ist halt einfach ein ungewöhnlicher Punkt. Der Postbote stellt in den folgenden Tagen fest, dass er auch niemanden antrifft. Und auch er vermerkt das erstmal als ungewöhnlich, denn wie gesagt, eigentlich sollten die Leute da immer mit irgendwas beschäftigt sein, wenn es nicht die Arbeit in den Ställen ist. Irgendwas ist immer zu reparieren, auszubessern, irgendwas. Aber auch das passiert nicht. Und Cecilia fehlt Samstag und Montag unentschuldigt in der Schule. Das kommt auch nicht vor. Sie ist eigentlich sehr, sehr pflichtbewusst. Und die Familie erscheint sonntags nicht in der Kirche, was extrem ungewöhnlich ist, weil Victoria Gabriel die Frontsängerin des Kirchenchors ist quasi. Also die wichtigste Dame im Kirchenchor. Aber ja, es kommt noch niemand auf die Idee, dass da irgendwas passiert sein könnte. Es ist einfach nur für die Familie sehr ungewöhnlich, dass diese Termine verpasst werden.
Und die hatten ja jetzt gerade auch wirklich Full House, ne?
Ja.
Wenn man überlegt, also das ist ja, das sind ja so viele Namen, die du jetzt schon irgendwie gedroppt hast.
Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Das ist sehr viel, ich weiß.
Nee, ich hab noch den Überblick, weil ich mitgeschrieben habe. Aber da war ja wirklich viel los. Und wenn man dann klopft irgendwie und niemand öffnet die Tür und weiß nicht,
ja.
Da scheint irgendwas nicht zu stimmen.
Dazu kommt natürlich der Umstand, wie gesagt, es gab keinen elektrischen Strom auf diesem Hof. Ergo auch kein elektrisches Licht. Das heißt, der Arbeitsalltag der Familie ist so ein bisschen an den natürlichen Tag-Nacht-Zyklus gebunden. Und im März wird es relativ früh dunkel. Das heißt, du hast nur diese Tageszeit, um bestimmte Arbeiten zu erledigen. Und also diese Zeiten, wo die Kaffeeverkäufer da waren und auch der Postbote, das wären eigentlich die Zeiträume gewesen, wo da wirklich mit Volldampf gearbeitet werden müsste. Hm. Und wenn das vielleicht mal einen Tag liegen bleibt, okay, aber nicht 3 Tage.
Ja.
Ja. Am 2. April kommt ein Mechaniker auf den Hof. Er hat einen Termin, um den Motor in der Motorenhütte zu reparieren. Der ist wohl kaputt, schon seit längerer Zeit. Und dieser Monteur reist von etwas weiter weg an und hatte halt ja nur diesen Termin verfügbar, der zum Zeitpunkt des Abmachens in etwas weiterer Ferne war. Aber das ist jetzt ist dieser Tag gekommen, 2.4., er kommt. Auch er trifft niemanden auf diesem Hof an. Er klopft, er wartet eine Stunde, aber niemand öffnet. Es gibt kein Lebenszeichen. Er entschließt sich dann, die Tür zu dieser Motorenhütte aufzubrechen, um seine Arbeit zu tun, weil er nicht diesen weiten Rückweg antreten möchte, ohne was getan zu haben. Und er denkt sich, okay, der Bauer kann diese Tür relativ leicht wieder reparieren und er wird froh sein, dass die Arbeit getan ist. Er ist dann relativ lange beschäftigt mit diesem Motor. Und als er fertig ist und die Hütte verlässt, merkt er oder sieht er, dass die Stalltür, die zuvor verschlossen war, auf einmal sperrangelweit offen steht und der Hofhund, der bisher nicht zu sehen war, angebunden an der Haustüre sitzt. Aber er hat...
Alter, unheimlich.
Ja, das heißt, irgendwer hat sich da auf diesem Hof bewegt, während dieser Mann gearbeitet hat. Es wird laut gewesen sein, er hat da wahrscheinlich irgendwie gehämmert, was weiß ich was, geschraubt und das nicht mitbekommen. Aber irgendwer hat sich da in dieser Zeit offensichtlich bewegt. Trotzdem reagiert keiner auf sein Klopfen und seine Rufe. Das kommt ihm dann...
Also er versucht es dann nochmal, oder wie? Also er sieht, da klar, war irgendwer und jetzt geht er nochmal raus und guckt.
Also ihm ist dann ja klar, dass da ja jemand gewesen sein muss. Und ja, er versucht es nochmal, aber wieder keine Reaktion.
Mhm.
Er entschließt sich dann zurück in die Ortschaft zu gehen und auf dem Weg in die Ortschaft irgendwem Bescheid zu sagen, dass die Arbeit erledigt sind und dass man das dann der Familie ausrichten soll, wenn man die nochmal sieht.
Hm.
Auf dem Weg in die Ortschaft Gröbern trifft er die beiden Töchter von Lorenz Schlittenbauer. Ich hatte eben fälschlicherweise gesagt, er hat zwei Söhne und zwei Töchter.
Mhm.
Auf jeden Fall trifft er die beiden Töchter der Familie Schlittenbauer und sagt ihnen, dass er diese Arbeiten am Motor beendet hat und man soll das doch bitte der Familie Gruber ausrichten. Wie das so ist, die Kinder erzählen das ihrem Vater und Lorenz Schlittenbauer denkt sich, irgendwas ist komisch. Die sind seit 3 Tagen nicht mehr gesehen worden und jetzt auch nicht da. Das kommt mir korsisch vor, um hier einen Insider zu bedienen. Und er nimmt sich seine beiden Söhne mit und 2 Männer aus dem Dorf und zu 5 gehen sie halt auf den Hof, rufen, aber auf ihn antwortet niemand. Das Scheunentor ist wieder geschlossen. Also es musste auch da wieder jemand gewesen sein in der Zeit, denn wie gesagt, der Monteur hatte ja berichtet, dass es sperrangelweit offen stand. Und so treten sie nach einigem Warten in diese Scheune ein. Also es ist ein Kuhstall. Man muss sich das so vorstellen, dass dieses Hauptgebäude L-förmig angeordnet ist. Ein Kuhstall, an den schließt ein Hühnerstall an, dann kommt eine Waschküche und dann die Wohnräume. Und sie.
Oh, ich finde das voll unheimlich, ne? Also ich finde so diese. keine Ahnung.
Ich finde es relativ.
Abgelegene Bauernhöfe, wo irgendwie, keine Ahnung, wo es richtig nach Mist stinkt, weit und breit keine Seele und nur irgendwelche Braveheart-Mordgeräte, die irgendwo rumliegen. Ich finde das schon ein bisschen spooky.
Ich finde es irgendwie richtig romantisch. Du kennst meine Vorliebe von irgendwie Haus im Wald irgendwann mal leben. Und auch so, wenn ich so Berichte sehe über so Menschen, so Senner, die so in den Schweizer Bergen in so einsamen Hütten abhängen und Heu machen, dann kriege ich immer, wird mir immer ganz warm ums Herz und ich würde da am liebsten auch hinziehen. Egal. Sie betreten also diesen Kuhstall, der relativ dunkel vor ihnen liegt. Und gehen hinein und ihnen fällt dann etwas Seltsames auf. Da liegt ein Haufen Stroh und auf diesem Stroh liegt eine Türe, die irgendwo ausgehangen wurde und offensichtlich auf diesen Haufen gelegt wurde. Und daraus schaut etwas hervor, das wie eine menschliche Hand aussieht. Sie nehmen also diese Hand, diese Tür weg und entdecken die Leiche von Andreas Gruber, der auf der Leiche seiner Frau Cecilia liegt, die wiederum die Leichen von Victoria und der kleinen Cecilia bedecken. Also die vier Familienmitglieder sind quasi zu einem Leichenstapel zusammengetragen worden, mit Stroh bedeckt und mit dieser Tür.
Ja,
du hast zwei Fotos davon.
Ja, genau, ich überlege gerade, wahrscheinlich wird das zweite Bild zeigt wahrscheinlich den dann auf den Rücken gedrehten Andreas Gruber, ne?
Ich sag da gleich noch was zu den Bildern.
Ja, okay, also man erkennt es ein bisschen schlecht. Man erkennt Beine und, also Gebeine und Füße und so, aber...
Ja. Mhm. Die Männer sind natürlich total geschockt, das ist ganz klar. Und bleiben da wie angewurzelt stehen. Die Söhne von Lorenz Schlittenbauer gehen wieder raus auf den Hof. Lorenz Schlittenbauer geht ins Haus weiter und die Männer aus dem Dorf, die mitgekommen sind, sagen später aus, dass er dann von innen mit einem Schlüssel die Haustür entriegelt, dass alle reinkommen können. Jetzt haben wir einen kleinen Aha-Moment. Wir erinnern uns vielleicht, dass dieser Schlüssel verschwunden war.
Mhm. Der ist also von innen da entlang gegangen, um quasi durch diese Gänge ins Haus zu kommen und dann das Haus aufgeschlossen hat.
Genau.
Ah, okay.
Ja. Wir behalten diesen Schlüssel einfach mal im Hinterkopf.
Ja.
In der Küche sieht es so aus, als ob da irgendwie, ja, die Leute mitten im Leben gewesen wären. Also die Küche ist so quasi alltagsfertig, ja, ist nicht irgendwie sonderlich aufgeräumt. Man kann so erkennen, dass die Leute quasi mitten in der Aktivität gestört wurden. An die Küche schließt die kleine Mägdekammer an, wo Maria Baumgartner wohnt, also wo dann immer quasi die Magd des Hauses wohnt. Auch sie liegt dort tot und erschlagen in ihrer Kammer. Also richtig furchtbares Timing für diese Dame, die war gerade irgendwie ein paar Stunden auf dem Hof und ist dann da direkt zum Opfer geworden.
Es sind ja irgendwie alle verflucht, die da irgendwie sich dieser Familie anschließen, ne?
Ja, kann man so sagen, ja. Und im Schlafzimmer schließlich machen sie einen letzten grausamen Fund. Der kleine Josef liegt in seinem Kinderwagen und auch er wurde getötet. Auch davon gibt es ein Bild, das hast du. Man sieht diesen Kinderwagen im Vordergrund am Fußende eines Bettes stehen.
Ja, genau.
Und er hat so ein, ja, er hatte so ein Stoffdach, was man quasi aufstellen konnte, so als Sonnenschutz. Und der Täter hat quasi mit der Tatwaffe durch dieses Stoffdach so fest geschlagen, dass das komplett kaputt ging und er das Kind im Schlafen quasi getötet hat und so stark zugeschlagen, dass an dieses Bett, was man im Hintergrund sieht, Blut und Gehirnmasse gespritzt sind. Also es muss furchtbar gewesen sein. Ja.
Alter. Deswegen will ich nicht auf solche Bauernhöfe, verstehst du?
Ja.
Und dann auch mit den Kreuzen im Hintergrund, ne? Dann, oh nee.
Ja, es hat so ein bisschen creepy Vibe, das stimmt. Aber das liegt natürlich auch an dieser, an den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, an der schlechten Fotoqualität.
Ja, das stimmt.
Insgesamt macht der Hof eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also ja, die Leichen liegen da, aber Lorenz Schlittenbauer ist ein erfahrener Bauer und auch die Leute aus dem Dorf, die ihn begleitet haben, die arbeiten alle in der Landwirtschaft und denen fällt auf, dass auf jeden Fall, also sie gehen davon aus, dass die Leute einige Tage tot sind, weil sie, wie gesagt, längere Zeit nicht gesehen wurden und ihnen fällt auf, dass die Tiere des Hofes definitiv nicht 4 Tage nicht versorgt wurden. Also die sind gut genährt, die wirken zufrieden und ruhig. Also irgendwie scheint da eine Versorgung stattgefunden zu haben. Die Söhne von Lorenz Schlittenbauer laufen jetzt ins Dorf, um die Polizei zu rufen. Natürlich. Schlittenbauer bleibt zurück, um quasi den Tatort zu sichern. Und gegen 18 Uhr trifft die Dorfpolizei ein. Die haben auch schon der Kriminalpolizei in München Bescheid gesagt. Allerdings ist das ein relativ beschwerlicher Weg. Also München ist relativ weit weg und die einzige Kriminalpolizeistelle, die wirklich für Mord zuständig ist in ganz Bayern, liegt eben in München, sodass dann von da die Polizei kommen muss. Kommissar Reingruber, der zuständige Ermittler, kommt dann auch erst um 1:30 Uhr nachts am Tatort an. Da ist dann natürlich an Arbeit nicht mehr zu denken. Wie gesagt, es gibt kein elektrisches Licht. Also macht man sich am nächsten Morgen um 5:30 nochmal auf den Weg zum Hof, um dann eine polizeiliche Augenscheinnahme durchzuführen. Hier kommen wir schon zum ersten polizeilichen Versäumnis. Wir werden über einige fragwürdige polizeiliche Entscheidungen sprechen müssen. Der Hof war nicht gesichert. Also der Tatort wurde nicht gesichert, der wurde quasi über Nacht sich selbst überlassen. Gut, Polizeiarbeit vor 100 Jahren natürlich noch eine andere Nummer als heutzutage, aber das war trotzdem vielleicht maximal dumm.
Auf jeden Fall.
Aber auch weitere Sachen sind, naja, wie soll ich sagen, eher suboptimal gelaufen. Es wurden zwar Spürhunde mitgebracht, aber die wurden nicht eingesetzt. Bestimmte Bereiche des Hauses wurden nicht abgesucht. Insgesamt wurden nur 5 Tatortfotos geschossen, die auch relativ wenig aufschlussreich sind. Das sind aber die Fotos, die uns vorliegen. Also es gibt diese 2 Fotos aus der Scheune, wo einmal die Leichen quasi so ein bisschen nebeneinander liegen, also wo man quasi alle erkennen kann. So hat die Polizei das vorgefunden. Also Schlittenbauer und seine Helfer haben, als sie die Leichen gefunden haben, diesen Stapel, also sie haben die quasi so auseinandergezogen, um zu gucken, ob da noch jemand lebt. Davon wurde dieses erste Foto gemacht und dann wurde nach Lorenz Schlittenbauers Angaben rekonstruiert, wie sie aufgefunden wurden. Sie wurden nochmal so aufeinandergelegt und da ist dann dieses zweite Foto entstanden, was du auch hast. Und wie gesagt, die Fotos sind sehr wenig aussagekräftig, finde ich. Also gerade die auch aus dem Wohnbereich.
Okay, aber das heißt, die haben das Aufeinanderlegen nochmal nachgestellt, um das Foto zu schießen?
Genau, um die Auffindesituation einfach nachstellen zu können.
Jetzt fällt mir auf, dass auf dem einen Bild hinten eine geöffnete Tür ist und auf der anderen Seite eine geschlossene Tür auf dem anderen Bild.
Ja.
Das heißt aber jetzt erstmal nichts, oder?
Nee, das heißt nichts. Da wird einfach irgendwer unterwegs gewesen sein. Da war relativ viel los auf diesem Hof. Wie gesagt, die Polizei hat ihn nicht abgesperrt. Die Polizei, die Münchner Kripo, der Bürgermeister, der Ortsvorsteher, da waren irgendwie so 12, 13 Leute einfach schon mal offiziell unterwegs. Und es gab auch Schaulustige, die einfach da ganz normal rumgelaufen sind, weil denen keiner gesagt hat, dass sie bitte draußen bleiben sollen. Also das ging da wohl relativ stark drunter und drüber. Insofern weiß ich nicht, was diese Türen für eine Aussagekraft haben. Aber jetzt kommen wir, da kann ich kurz meine Theorie erläutern, warum ich glaube, dass dieses Motorenhäuschen wiederum eine Tür in den Stall hatte. Wir sehen hinten in diesem rechten Winkel 2 Türen.
Ja.
Und es ist fotografiert, das Foto aus dem Tor heraus, das quasi aus diesem Stall auf den Hof führt. Das heißt, diese beiden Türen, die müssen irgendwo ins Gebäude führen. Ich denke, eine führte dann in den Hühnerstall, wo man dann weiter ins Haus gehen konnte und das andere dürfte dann die rückwärtige Tür dieses Motorenhäuschens gewesen sein. Sonst ergibt das...
Ja, wobei das eine ja eher aussieht wie ein Tor.
Ja, ne? Ich denke, das ging in den Hühnerstall. Sonst ergibt das von der Raumaufteilung her, wie sie historisch überliefert ist, keinen Sinn.
Ja.
Wie gesagt, es ging da drunter und drüber, die Fotos wurden nachgestellt, es wurden keine daktyloskopischen Spuren genommen, also keine Fingerabdrücke und das war tatsächlich auch vor 100 Jahren schon durchaus möglich. Die Fingerabdrucktechnik wird seit 1860 genutzt und 1892 wurde in La Plata in Argentinien tatsächlich weltweit der erste Doppelmord mit Hilfe von Fingerabdrücken geklärt. Also diese Technik gab es da schon über 30 Jahre im polizeilichen Gebrauch. Absolut fahrlässig, das nicht zu tun in diesem Fall.
Ja, auf jeden Fall. Kann es vielleicht auch noch gewesen sein, dass, also wenn die eine weite Anreise aus München hatten, dass die vielleicht gar nicht das gesamte Equipment dabei hatten und es deswegen nicht gemacht haben?
Das genau wird das Problem gewesen sein. So der technisch heiße Scheiß zu der Zeit quasi, also das, was heute irgendwelche coolen weiß ich nicht, Tablets und iPhones sind, war damals eine transportable Schreibmaschine zum Sichern von, zum Aufnehmen von irgendwelchen Protokollen. Und auch die wurde aus München nicht mitgenommen. Das heißt, vieles, was irgendwie später bekannt geworden ist, das waren Gedächtnisprotokolle vom ermittelnden Polizisten. Also noch nicht mal das wurde mitgenommen.
Okay, verstehe.
Die Theorie der Polizei ist direkt, dass da ein Raubmord stattgefunden hat, obwohl eigentlich nichts gestohlen wurde. Also es finden sich im Haus alle möglichen Wertgegenstände, unter anderem 140.000 Mark in Gold und Silber, was unfassbar viel Geld für die damalige Zeit gewesen ist. Natürlich immer noch extrem viel Kohle, aber zur damaligen Zeit wirklich ein Reichtum.
Ja.
Dennoch hält die Polizei an der Raubmordtheorie fest. Also auch hier wieder kann man nur staunen über die Gedankengänge, die da offensichtlich vorgenommen wurden. Die Autopsie wird auf dem Hof verrichtet von der Gerichtsmedizin, also quasi auf einem Tisch vor dem Stall, was vielleicht auch nicht unbedingt die allerbesten Umstände sind. Da wird auf jeden Fall festgestellt, dass allen mehr oder weniger mit einem Schlag der Schädel eingeschlagen wurde. Victoria Gabriel, also die Tochter der Eheleute, hatte Würgemale am Hals darüber hinaus. Also so geht man davon aus, dass sie das erste Opfer war, dass der Täter sie quasi erst körperlich angriff, würgte und dann nach irgendeiner Gelegenheitswaffe gegriffen hat und sie erschlagen hat. Die Arbeitstheorie ist zuerst, dass sie in diesem Stall, da bei diesen Türen quasi umgebracht wurde und die Familie dann aufgrund dieser Schreie vielleicht aus dem Haus gelaufen kam und er sie dann überrascht hat nach und nach. Man hat dann allerdings Versuche gemacht und man konnte in der Wohnstube keine Schreie aus dem Stall hören. Also sie müssen irgendwie anders dorthin gelockt worden sein. Nach der Autopsie werden die Köpfe der 6 Leichen abgeschnitten und per Zug zu einem Medium nach Nürnberg gebracht, also einem Hellseher, der eine Seance damit vornehmen soll, also quasi ein In-Kontakt-Treten mit den Toten, damit sie ihm verraten, wer der Mörder ist. Das scheitert aber komischerweise. Auf dem Rückweg dieser Seance verschwinden die Köpfe, also man weiß nicht, wo die geblieben sind. Die Leichen wurden dann ohne Köpfe beerdigt.
Alter.
Ja. Schlimmer Punkt am Rande, man konnte im Nachhinein, also man hat erstmal keine Tatwaffe gefunden, aber man konnte aufgrund des Spurenbildes so ein bisschen darauf schließen, dass es sich vermutlich um eine Hacke gehandelt hat, also irgendein landwirtschaftliches Instrument, was so zum Auflockern des Bodens benutzt wurde.
Bei allen?
Bei allen. Die 7-jährige Tochter Cecilia allerdings, man hat festgestellt, dass sie offensichtlich nicht nach dem ersten Schlag gestorben ist. Sie hatte ausgerissene Haare in der Hand, die ihr selber gehörten. Also sie hat offensichtlich im schmerzlichen Todeskampf sich selber Haare ausgerissen und wurde dann, als der Täter die Leichen gestapelt hat, hat er vermutlich gemerkt, dass sie noch lebt und sie mit einem anderen Gegenstand erschlagen. Die gerichtsmedizinische Auswertung hat ergeben, dass sie nach dem ersten Schlag ungefähr noch 2 Stunden gelebt haben muss. Ich weiß nicht, wie valide diese Aussagen zu der Zeit sind, aber wir können davon ausgehen, dass dieses Kind tatsächlich den schlimmsten Tod hatte. Ich denke, die Eheleute, die sind da relativ arglos quasi überrascht worden und haben wahrscheinlich gar nicht viel mitbekommen. Die Magd dürfte ihren Angreifer gesehen haben in ihrer engen Stube und dieses Kind hatte wohl ja den schlimmsten Tod von allen. Die Tatwaffe wurde allerdings erstmal nicht gefunden. Die wird dann im Februar 2023 gefunden.
1923.
1923 natürlich. Das Haus möchte nach diesen Morden natürlich keiner mehr bewohnen, also es steht komplett leer. Und so entschließt man sich im Februar 1923, es abzureißen. Und dabei wird im Boden, auf dem Dachboden, diese Reuthaue, also diese Hacke gefunden. Da habe ich dir auch ein Bild von geschickt. Hm. Und man konnte sie identifizieren als die von Andreas Gruber, weil er sie selbst repariert hat. Also sie hatte eine sehr charakteristische Reparatur. Und sie war noch mit Blut und Haaren bedeckt. Also man konnte davon ausgehen, dass es die Mordwaffe war. Und auch das wieder ein natürlich ein dickes Versäumnis der Polizei. Ich meine, ja, sie war quasi im Boden versteckt, aber die hatten Spürhunde dabei. Hätte man diesen Heuboden untersucht mit den Spürhunden, hätte man da auch schon ein Jahr früher die Mordwaffe gefunden.
Na klar, auf jeden Fall.
Ja. Also wie gesagt, das im Prinzip ist der Polizei da nicht viel eingefallen. Man hat eine relativ hohe Belohnung ausgesetzt, 100.000 Mark. Aber wirklich gute Ermittlungsarbeit hat man nicht geleistet, sondern einfach versucht dann über dieses Geld Leute dazu zu bringen, auszusagen und irgendwelche, Verdächtigungen vorzunehmen. Aufgrund des Zustandes der Küche kann man darauf schließen, dass der Mord vermutlich um die Abendessenszeit herum geschehen ist. Also auf dem Herd war ein Topf mit Suppe, die war eingebrannt und der Tisch war gedeckt. Und wie gesagt, es gab kein elektrisches Licht, das heißt, der Tagesablauf orientiert sich sehr an dem Helligkeits- und Dunkelheitszyklus, dem natürlichen. Das heißt, Ende März gehe ich davon aus, es wird so, weiß ich nicht, gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr so dunkel, dass sich draußen arbeiten nicht mehr lohnt. Also um diese Zeit herum wird es wohl gewesen sein.
Hm.
Ja, das ist erstmal so der Fall an sich, also die Lage, das, was passiert ist. Kurzer Punkt noch, man kann anhand von verschiedenen Spuren am Tatort Entnahmen aus der Speisekammer und so weiter, weiß man, dass der Täter sich vermutlich die ganze Zeit bis zu den Auffindungen der Leichen auf diesem Hof aufgehalten hat. Also er hat da offensichtlich noch irgendwie 3-4 Tage abgehangen oder immer wieder mal abgehangen, kann ja auch sein. Aber er hat auf jeden Fall Zeit da verbracht. Im Heuboden über der Scheune, also wie gesagt, dieses ganze Gebäude hatte ein Heuboden, der über das ganze L-förmige Gebäude hinweg sich erstreckte. Da wurden im Heu Stellen gefunden, die aussahen, als ob da jemand gelegen hätte. Und es wurden Dachziegel gefunden, die man weggeschoben hatte, sodass man von diesem Lager im Heuboden aus den Hof beobachten konnte. Da ist man sich nicht sicher, ob das vielleicht jemand war, der sich vor dem Mord da wirklich noch schon ein paar Tage versteckt hat. Also man denke an diese Fußspuren, die Andreas Gruber gefunden hat. Oder ob das vielleicht das inzestuöse Liebeslager von Andreas Gruber und Victoria war, mit diesem Beobachtungspunkt, dass man halt sehen konnte, wenn irgendwie Gefahr naht. Da ist man sich nicht sicher. Ich glaube aber tatsächlich, dass es Letzteres war. Also dass die da ihre Schäferstündchen hatten, weil Andreas Gruber nach den gefundenen Fußspuren ja das Haus durchsucht hat und er hätte wahrscheinlich so einen Beobachtungsposten gefunden. Also da bin ich mir relativ sicher.
Ja, vermutlich. Tja, ich sag nur, the hills have eyes, ne? Das ist, ich finde das alles absolut unheimlich.
Das ist unheimlich, ne? Also ich finde aber auch, dieser unheimliche Vibe, der kommt auch durch diese zeitliche Einordnung, weil das auch so eine Zeit ist, die in unseren Köpfen auch so ein bisschen ja primitiv und ursprünglich ist und man weiß vielleicht auch über das ländliche Leben zu der Zeit nicht viel, deswegen ist das einfach nochmal intensiver, finde ich.
Auf jeden Fall, dieses ganze Setting ist sehr befremdlich, ne?
Voll.
Man kennt sowas eigentlich nur aus Filmen tatsächlich. Mir fällt jetzt gerade ein Filmname nicht ein, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Aber man kann sich da so ganz gut hineinversetzen. Also man hat ein grobes Bild vor Augen und irgendwie ein Gefühl für die Atmosphäre. Mir geht es so, ich habe das Gefühl, irgendwie das zu erleben, das zu riechen, an einem Stall zu sein, ne, mit den ganzen Kuhfladengeruch und der Kälte von den Steinen und dem Heugeruch und Ja, die Stille, weil es so abgelegen ist. Also ich finde, man kann sich da total gut hineinversetzen. Und das macht es für mich halt so düster irgendwie. Und auf der anderen Seite war es halt auch so eine Zeit, ja, Kriegsrückkehrer, ne, die irgendwie vielleicht irgendwie posttraumatische Erlebnisse hatten oder Zustände erlitten, eben ausgelöst durch den Ersten Weltkrieg und die, keine Ahnung, vielleicht den Krieg noch nicht ganz hinter sich gelassen haben, dann vielleicht eher so im Geheimen mal ausgerastet sind, weißt du, und das ging dann vielleicht nicht so an die, durch die Presse, wie vielleicht heute das passieren würde oder so, oder die wurden schon gar nicht irgendwie sozial aufgefangen, vielleicht,
ja.
Dann waren eher so Rambo 1-mäßig unterwegs, gingen dann durch die Dörfer und sind dann mal kurz ausgeflippt und dann weitergezogen, so nach dem Motto, ne?
Ja, ja klar, weil natürlich auch so eine nachträgliche Aufarbeitung nicht stattgefunden hat. Hat ja tatsächlich insgesamt relativ lange gedauert, bis man dieses Bewusstsein entwickelt hat, okay, Menschen, die irgendwie kriegsgeschädigt sind, die haben diesen posttraumatischen Stress und die muss man irgendwie abholen. Du hast den Film Rambo 1 angesprochen, die Filmreihe hat ja so diesen reinen Actionfilm-Ruf-Charakter, aber tatsächlich ist der erste Teil ja eher ein sozialkritisches Werk. Das war tatsächlich der erste Film oder die erste filmische Aufarbeitung dieses Traumas von Vietnam-Veteranen. Das gab es vorher nicht. Egal, kurzer Exkurs.
Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich muss gerade auch an das Shell, ich habe gerade parallel mal gegoogelt, Shell-Shock-Phänomen denken. Kennst du das?
Ja, ich habe davon gehört, aber ich krieg's nicht auf die Kette.
Ja, das waren eben diese Soldaten, die aus diesen Gräben zurückkamen und die waren halt im Prinzip super traumatisiert, weil neben ihnen ständig irgendwelche Granaten eingeschlagen sind und man hat dann irgendwie nach dem Krieg sich die mal medizinisch angesehen und geschaut, inwieweit die irgendwie konditioniert sind auf diese Reize. Und sobald halt irgendwie ein Knall ist oder man denen irgendwelche Insignien der Feinde gezeigt hat, sind sie halt, fingen sie an zu zittern und wurden halt total nervös und haben sich nicht mehr gefangen. Die sind dann komplett in einer anderen Welt gewesen und das ist halt hochdramatisch und ne? Das hat sie halt einfach nicht mehr losgelassen.
Ja.
Und es kam eben genau von diesen harten Kämpfen, ja.
Ja, und halt einfach in Verbindung damit, dass man glaube ich wirklich so ein sehr naives Bild hatte vom Krieg. Ich glaube, die dachten wirklich so, wir ziehen mit Glanz und Gloria fürs Vaterland los und gewinnen da irgendeinen ehrenvollen Kampf, weil wir sind ja die Besseren quasi, ne? Und waren auf diese unfassbare Realität, auf dieses Abschlachten gar nicht vorbereitet. Aber wie gesagt, das geht jetzt hier in eine andere Richtung.
Nee, das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie heißt denn dieser eine Film von Johnny Depp, wo der irgendwie, das ist aber ein mittelalterlicher Film, dann irgendwie so als Polizist irgendwie so ins Land gezogen, gerufen
Sleepy
wird?
Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow, genau. Also irgendwie hat das Ganze hier, das Setting für mich auch so eine Sleepy Hollow Atmosphäre, wo ich natürlich weiß, dass es irgendwie na, wahrscheinlich so 500 Jahre später gespielt hat oder sowas.
Der, dieses Waldstück, wo hinter Kaifek stand, hieß tatsächlich auch Hexenwäldchen. Also es hat auch so ein bisschen so einen übernatürlichen Touch, so ein bisschen.
Und ich wollte ganz kurz noch zu dem Geld was sagen.
Ja.
1923 war ja diese Hyperinflation. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich noch so viel Geld war, also ob es noch so viel Wert hatte.
Ja, aber wir sind ein Jahr früher und die hatten ihr Geld in Gold und Silber und das sind ja immer...
Ach so, in Gold,
ja, und Gold und Silbermark und das sind ja Wertanlagen, die immer stabil sind. Also mehr oder weniger. Ne? Also klar werden die wahrscheinlich auch etwas weniger wert gewesen sein als in sehr, sehr guten Zeiten, aber das wird schon durchaus verlockend.
Wertstabil. Ja, wertstabil, das war dann ja.
Genau.
Nicht so ein bepinseltes, kein bepinselter 1 Million Reichsmark-Schein oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ja. Es gibt natürlich Verdächtige. Wie gesagt, es gibt eine relativ hohe Belohnung, die ausgelobt worden ist, da finden sich natürlich immer Leute, die beschuldigt werden. Der erste Verdächtige ist Josef Bertel, ein geisteskranker Bäcker. Also ich benutze dieses Wort geisteskrank jetzt hier. Ich weiß, das ist heute nicht mehr politisch korrekt. Aber damals hat man ja alle Menschen mit einer seelischen oder geistigen Behinderung einfach unter diesem Oberbegriff geisteskrank subsumiert. Und also er fiel darunter, also aus den Akten entnehme ich, dass er geisteskrank war, in Anführungsstrichen, und 1919 schon mal einen Mord begangen hatte. Deswegen hatte man ihn da irgendwie mit im Verdacht, aber das konnte nie erhärtet werden. Dann gab es die Gebrüder Gump, das waren irgendwelche berüchtigten Wegelagerer, die als Kriegsveteranen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind und mit einer Gruppe von anderen Leuten, mit denen sie zusammen gekämpft haben, sich so, wie soll ich sagen, räubermäßig durch die Wälder geschlagen haben und Leute ermordet und ausgeraubt haben, aber die hätten vermutlich dieses Gold geklaut.
Ja, auf jeden Fall.
Die Brüder Karl und Andreas S. geraten in Verdacht, das waren mal Wanderarbeiter, die dort gearbeitet haben auf dem Hof. Wie gesagt, da haben immer relativ viele Leute mal gearbeitet und sind meistens irgendwie im Unfrieden geschieden, weil Andreas Gruber einfach super unfreundlich war und halt auch sehr, sehr geizig. So gerät auch Peter Weber in den Verdacht. Das ist auch ein ehemaliger Arbeiter und der soll einem aktuellen Kollegen den Vorschlag unterbreitet haben: Ja, ich kenne da einen Hof in Oberbayern, da habe ich mal gearbeitet, die Leute haben Kohle, lass uns da einbrechen und die beklauen. Dieser Arbeitskollege hat aber abgelehnt und so ist das Thema da nicht mehr aufgekommen, aber auch das ist keine Spur, die, die sich irgendwie erhärtet hat. Von diesen Spuren tatsächlich fand ich so die vielversprechendste, diese Brüder Karl und Andreas S., weil die Mutter der beiden soll gesagt haben, dass sie es waren und dass Andreas auf dem Hof beim Mord sein Taschenmesser verloren hat. Und tatsächlich wurde ein Taschenmesser gefunden, das man den Bewohnern nicht zuordnen konnte. Also das hätte eine Spur sein können. Aber da gibt es letzten Endes auch zu wenig belastbares Material. Das ist nur so eine Randgeschichte.
Ja, aber zumindest ein deutlicher Hinweis auch, ne?
Ja. Dann betritt aber eine weitere Person die Bühne, Kresenz Rieger. Ich hoffe, ich spreche diesen Vornamen richtig aus, denn ich habe sowas geschrieben, das noch nie gesehen, schicke ich dir später mal. Die war mal Magd auf dem Hof und die sagt auch...
Ach, das ist ein Frauenname?
Ja, ja.
Okay, krass.
Ja. Oh ja. Und die sagt aus, dass dieses Messer, dieses Taschenmesser, dass sie das kennt vom Hof, dass das Andreas Gruber gehört hat, also nicht diesem Andreas S. Und die bringt, und die bringt neue Leute ins Spiel. Alles Menschen, die da mal gearbeitet haben auf dem Hof und die ihr auf die eine oder andere Weise irgendwie komisch aufgefallen sind. Also die entweder da mal schon was geklaut haben auf dem Hof oder sie irgendwie unsittlich angemacht haben. Also Menschen, die ihr irgendwie suspekt schienen. Das sind direkt vier Leute, die sie ins Rennen wirft. Aber keiner von denen kann irgendwie mit der Tat dann wirklich in Verbindung gebracht werden. Die beiden, die beiden hartnäckigsten Verdächtigen, die sich ja so am hartnäckigsten halten, sind tatsächlich Lorenz Schlittenbauer. Wir erinnern uns möglicherweise der Vater, ja, möglicherweise auch der Vater des kleinen Kindes. Und genau, er scheint diesen Schlüssel besessen zu haben, der vermisst wurde. Das ist schon eine sehr mysteriöse Geschichte. Als die Leichen gefunden wurden, wurde auch ausgesagt von den anderen Beteiligten, dass er, also Schlittenbauer, sich im Haus auch offensichtlich sehr gut ausgekannt hat. Also er ist direkt sehr zielstrebig losgegangen. Und er hat auch in den Folgetagen während der Ermittlungen die Tiere des Hofes versorgt. Also das war für ihn scheinbar ganz selbstverständlich, dann da einfach sich um die Tiere zu kümmern. Und wir erinnern uns, auch das ist passiert in diesen, in dieser Zeit zwischen dem Mord und dem Entdecken der Leichen.
Aber jetzt ist er doch auch Bauer gewesen. Er wär, hätte doch gefehlt. Man hätte doch gemerkt, wenn er dann sein eigenes Land nicht mehr bestellen kann oder seine eigenen Tiere nicht mehr versorgen konnte.
Ja, aber er ist natürlich auch Ortsvorsteher gewesen. Das heißt, er war aber auch in irgendwelchen offiziellen Pflichten eingebunden. Er hätte durchaus mal vom Hof verschwinden können. Okay. Dazu kommt, dass...
Ein Alibi war immer möglich.
Ja, dazu kommt, dass er körperlich nicht der Allerstärkste war. Er war krankheitsgebeutelt. Und deswegen seine Söhne und vor allem auch seine Frau, er war nämlich mittlerweile wieder verheiratet, da so die meiste Arbeit gemacht haben. Seine Frau wird als sehr burschikos und maskulin beschrieben. Also es muss eine Walküre gewesen sein. Und sie hat dann mit den Jungs zusammen quasi den Hof weitestgehend bestellt. Also ich glaube, Lorenz Schlittenbauer hätte sich da mal verdünnisieren können, ohne dass es auffällt. Boah, verdünnisieren ist auch so ein nerdiges Wort. Ich entschuldige mich dafür, dass ich es benutzt habe.
Aber meinst du denn, dass er stark genug gewesen wäre, mit so einer Reuthaue, die dann alle niederzuhauen, wenn er eher körperlich gebeutelt
war? Ich weiß es nicht. Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass der Angriff scheint ja Victoria Gabriel gegolten zu haben. Also sie ist ja offensichtlich die Erste, die angegriffen wurde, denn sie wurde offensichtlich gewürgt und als das nicht zum Ziel führte, hat der Mörder dann improvisiert und eine Waffe benutzt, die er vor Ort gefunden hat. Das heißt, es spricht dafür, dass dieser Mörder ohne Tötungsabsicht auf den Hof kam und dann erst die Sache eskaliert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht gemerkt hat, dass er sie nicht mit seinen Händen töten kann, dass er dafür zu schwach ist, aber diese Hacke benutzen konnte. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation.
Das Ding ist halt, dass wir noch gar kein Motiv auch hier haben. Ne? Wir haben halt Unmengen an Namen und das Taschenmesser ist das einzige, der einzige Hinweis irgendwie. Ansonsten haben wir ja nichts,
naja,
womit man jetzt irgendwie spekulieren könnte.
Hat, wenn sein Kind, wenn Josef sein Kind wäre und als sein Kind angenommen wäre, wäre er quasi auch erbberechtigt und Victoria wäre auch unterhaltsberechtigt. Schlittenbauer hatte wohl auch einen relativ großen Hof, das war auch ein relativ wohlhabender Mann und so hätte dann die Familie Gabriel indirekt Anspruch auch auf diesen Wohlstand gehabt.
Aber er wurde doch, also ihm wurde auch die Vaterschaft zugeteilt,
ja, aber er hat,
nachdem er so viel hin und her von sich
gegeben hat. Ja, aber es ist dann quasi, es hat dann noch keine, wie soll ich sagen, keine Konsequenzen gehabt, weil dann ja der Mord relativ zeitnah passiert ist.
Aber das meinte ich ja, was ist denn dann mit dem Hof passiert? Also man hätte ja denken können, dass er dann den Hof bekommen hat.
Hinterkaifeck?
Aber so war es wahrscheinlich nicht.
Nee, ja. Hinterkaifeck ist tatsächlich, es gab zwei Erben, es gab die Tochter von der Altbauerin Cecilia Gruber aus ihrer ersten Ehe.
Ja.
Und es gab die Familie des toten Karl Gabriel, also des Ehemanns von Victoria Gabriel. Und letztendlich hat diese Familie den Hof geerbt, weil zu dem Zeitpunkt, als Karl Victoria geheiratet hat, war sie ja die offizielle Besitzerin des Hofs. Das heißt, er ging in seinen Besitz über und nach seinem Tod, beziehungsweise nach dem Tod der Bewohner an seine Familie.
Aber genau das habe ich mich nämlich eben auch gefragt. War es dann wirklich bestätigt, dass er umgekommen ist im Krieg, dass er wirklich gefallen ist? Weil, also Jahre später taucht irgendwie eine Gestalt mit langem Bart auf. Weißt du? Also vielleicht war der es ja.
Da sind wir beim letzten Verdächtigen, denn tatsächlich ist auch das eine Theorie, dass es Karl Gabriel war. Dagegen spricht Folgendes. Zwei Kameraden sollen im Schützengraben seine Leiche einwandfrei identifiziert haben. Das muss aber natürlich nicht stimmen. Dafür spricht, dass er es gewesen sein könnte, die Aussage einer alten Dame aus Hinterkaifeck, die erzählt hat, dass ihr Sohn mit Karl Gabriel zusammen im Zug an die Front saß und Gabriel hat ihm ein Soldbuch gezeigt, also ein Soldbuch, das ist quasi sowas wie ein Armeeausweis. Also da steht dein Name drauf, deine Personalien und da wird dann, wenn du deinen Sold holst, deinen Lohn, wird das darin vermerkt. Also es ist ein personalisiertes Dokument. Und angeblich hatte Karl Gabriel das Soldbuch eines anderen Soldaten bei sich und auch die Erkennungsmarke eines anderen Soldaten und hat diesem Mann im Zug zur Front gesagt, dass er Vorkehrungen getroffen hat, sich eine falsche Identität besorgt hat, dass Karl Gabriel offiziell sterben wird und dass er sich absetzt. Und dieser Kriegskamerad, mit dem er im Zug gesessen hat, soll ihn dann auch 6 Jahre nach dem Mord in der Region auf einem Wochenmarkt getroffen haben. Also es gab Sichtungen. Allerdings, das ist schon ein sehr James Bond-mäßig ausgefuchster Plan für so einen Bauern aus der oberbayerischen Provinz. Ich meine, er muss sich diese falsche Identität besorgt haben, nach Frankreich an die Front gefahren sein, sich dann da von der Truppe entfernt und auf eigene Faust quasi durchs Feindesland nach Hause durchgeschlagen haben, Und das war 1914. Er hat dann 8 Jahre gewartet, bis er seine Rache nimmt. Das ist ja auch alles. Also klar kann das sein, naja, aber es ist schon sehr seltsam, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es kann natürlich auch sein, dass er in Gefangenschaft war und irgendwie zum Beispiel erst 1918 rauskam und sein Weg dann irgendwie sehr beschwert war, bis er dann endlich zurückkommen konnte. Aber frage ich mich einfach, was dann? Also was, dann muss er ja so ein super, also hasserfülltes Motiv gehabt haben, sowas zu machen, weil er ja nichts mitgenommen hat. Und was hat er dann danach gemacht? Ja, also wenn er schon einen sehr erschwerten Weg hatte, überhaupt erst dorthin zu kommen, und er bringt die dann um und seine Familie erbt dann von mir aus das Land, das könnte ja vielleicht noch seine Absicht gewesen sein. Und dann, was hat er dann gemacht? Ist er wieder zurück nach Frankreich? Also, weißt du, also.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Motiv könnte sein, also er hat diesem, oder beziehungsweise dieser Kriegskamerad, der das erzählt hat, dass er ihn im Zug getroffen hat und er ihm das alles anvertraut hat, hat gesagt, dass Karl Gabriel ihm im Zuge dieses Gesprächs anvertraut hat, dass er die Familie Gruber hasst und dass er Rache nehmen wird, weil er weiß, dass Cecilia nicht seine Tochter ist, sondern Inzestprodukt. Und dass er schlecht behandelt wurde auf diesem Hof und sich einfach dafür rächen wollte.
Gut, das kann ich nachvollziehen. Also ich finde, das ist Motiv genug in meinen Augen. Nicht, dass ich das befürworte, ne? Aber also das schreit ja schon nach einem tiefsitzenden Hass.
Das ist definitiv ein Motiv. Aber wie gesagt, mich stört dieser absolut James Bond-mäßige Plot-Twist, den er da raushaut. Und mich stören auch diese 8 Jahre Zeit, die er vergehen lässt.
Ja, die finde ich gar nicht so dramatisch, diese 8 Jahre.
Okay.
Wie gesagt, der kann ja wirklich irgendwie in Gefangenschaft gewesen sein und weiß ich nicht, hat vielleicht auch erstmal woanders gelebt oder so und hat, das könnte natürlich auch ein Grund sein, er hat vielleicht sich selbst eine Existenz woanders schon aufgebaut, weswegen er so lange weg gewesen ist und hat einfach diesen Plan sehr lange mit sich rumgetragen, beziehungsweise den Gedanken, der erst zum Plan gemacht werden musste und hat dann aber im Prinzip sich dann den Mut gefasst, um das dann wirklich durchzuziehen und ist dann vielleicht wieder zu dieser neu geschaffenen Existenz zurückgekehrt.
Das kann sein, ja, das kann tatsächlich sein. Ich weiß es nicht, aber das ist mir einfach fast schon zu fantastisch. Aber gut,
ja,
es ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ne? Also es ist eine Möglichkeit, die ich nicht ganz verwerfen möchte, aber ich finde sie schon sehr, sehr, sehr crazy. Für mich eigentlich, wie ich es drehe und wende, am wahrscheinlichsten, dass es, wenn nicht Lorenz Schlittenbauer, dann vielleicht jemand aus seinem Dunstkreis war. Wie gesagt, seine Frau wurde als Walküre beschrieben, um es nochmal, diesen Terminus nochmal zu benutzen. Und wenn jetzt Schlittenbauer vielleicht immer noch ein Verhältnis mit Viktoria hatte und wenn Josef sein Sohn war und wenn da vielleicht irgendwie zu befürchten war, dass es dann da irgendwelche erblichen Konsequenzen geben könnte oder er vielleicht immer noch Interesse an ihr hat, dann wäre es ja im Interesse der Ehefrau, das zu verhindern. Und die ist halt die harte Arbeit auf dem Hof gewöhnt gewesen und die dürfte durchaus dann auch die körperliche Konstitution gehabt haben, diese Reuthaue zu benutzen. Tatsächlich soll Lorenz Schlittenbauer irgendwann zwischen 1915 und 1922, also dem Anerkennen der Vaterschaft, dem Wiederzurückrudern und dem letztlichen Mord, dann auch versucht haben, Viktoria Gabriel zu heiraten. Allerdings hat Andreas Gruber, ihr Vater, das dann verhindert und soll gesagt haben, meine Tochter braucht keinen Mann mehr, meine Tochter hat mich, also was auch wieder auf diesen Inzest anspielt. Es ist verworren, aber für mich ist da die Lösung tatsächlich in der Familie Schlittenbauer am ehesten zu finden. Oder es gibt da vielleicht jemanden, den wir noch gar nicht kennen und der in der Berichterstattung keine Rolle spielt. Lorenz Schlittenbauer hat das vor seinem Tod tatsächlich gerichtlich auch geschafft, sich von den Vorwürfen freisprechen zu lassen. Also das schwebt da auch immer über ihm wie so ein Damoklesschwert, dieser Verdacht, aber er hat es dann quasi geschafft, dass seine Unschuld gerichtlich festgestellt wurde, aber ich bin da nicht so überzeugt von.
Ja, das ist unterm Strich fehlen einfach Zeugen, ne? Es fehlen Leute, die das aufklären können.
Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass das eigentliche Ziel die Magd war, die ja an diesem Tag quasi neu auf dem Hof war, also dass so nach dem Motto seltsam, dass ausgerechnet an dem Tag, wo sie vielleicht erst 3-4 Stunden auf dem Hof ist, dieser Mord begangen wird und sie halt unter anderem auch ermordet wurde. Aber ehrlich gesagt fehlt mir da das Futter. Also der Tathergang spricht ja dafür, dass, wie gesagt, Victoria Gabriel zuerst attackiert wurde. Und deswegen glaube ich, dass sie tatsächlich auch das Ursprungsziel war.
Ja, und das wäre für mich ein Grund, weshalb sowohl Karl Gabriel als auch Lorenz Schlittenbaum irgendwie im näheren Verdächtigenkreis zu verorten wären.
Genau, das sind eigentlich die am emotional involviertesten sind. Wie gesagt, alle Verdächtigen, die genannt wurden, die irgendwie ins Spiel gebracht wurden, sei es von dieser Kresenz Rieger oder von der Polizei selber, ob das jetzt diese Gebrüder Gump, diese Wanderarbeiter oder, das sind alles Leute, die hätten sich bereichert. Die hätten nicht diese Chance auf diese Chance verzichtet, dieses Geld mitzunehmen. Das hätte am ehesten auf diesen in Anführungsstrichen geisteskranken Bäcker zugetroffen. Der hätte vielleicht einfach nur gemordet, um zu morden. Aber dieser Verdacht hat sich ja scheinbar nicht erhärtet. Und psychologisch gesehen gibt es halt noch einen anderen Fakt. Dieses Auftürmen der Leichen zu einem Haufen, bedecken mit Stroh und diese Tür darüber legen. Man nennt das in der Kriminalpsychologie Undoing. Das bedeutet, ich verdecke meine Tat, dann habe ich sie nicht getan, so nach dem Motto. Also man kann mit der emotionalen Konsequenz dieser Tat nicht leben und versucht zumindest dieses Bild wegzubekommen. Und das spricht eigentlich immer für eine sehr tiefe emotionale Verbundenheit. Das passiert meistens bei Taten, die sich ja im direkten Umfeld, in der familiären Konstellation, in der amorösen Konstellation abspielen. Und das dann wieder eindeutig eher Lorenz Schlittenbauer als Karl Gabriel, weil der muss ja so hasserfüllt gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er die Leute verdeckt hätte.
Ja, stimmt. Sag mal, was ist denn eigentlich mit der Schwester der Magd passiert?
Die Schwester der Magd, ja, die hat tatsächlich nur ihre Magd oder ihre Schwester Maria auf dem Hof abgeliefert und hat so eine Anstandsstunde da verweilt, also ist nicht lange geblieben, hat einfach so ein bisschen Smalltalk und Malzkaffee getrunken in der Küche, sich dann aber relativ schnell wieder auf den Heimweg gemacht, weil das wohl auch ein relativ langer Fußmarsch war und weil wohl auch die Atmosphäre im Haus nicht so gastlich war, dass sie da gerne bleiben wollte.
Okay.
Ja. Und das,
aber dass die jetzt irgendwas damit zu tun haben könnte, ist wahrscheinlich ausgeschlossen, ne?
Das denke ich
nicht. Beziehungsweise fehlen da sämtliche Motivationen.
Ja, das denke ich nicht. Also ich glaube, so jemand Außenstehendes, also man hätte ja zum Beispiel auch denken können, also keine Ahnung, dieser Ingenieur oder Monteur, der diesen Motor repariert hat, hätte ja beispielsweise auch das tun können. Der war ja auch alleine auf dem Hof. Aber dann hätte man wahrscheinlich auch eher so ein Raubmord-Szenario. Also wie man das dreht und wendet, das muss, denke ich, jemand gewesen sein, der irgendein Hühnchen zu rupfen hatte, sonst wären die Wertgegenstände verschwunden. Es ist halt auch so, dass dieses Gold und Silber nicht irgendwie exorbitant versteckt war, sondern das war relativ gut zugänglich in einem Schlafzimmerschrank aufgehoben. Also man hätte das mit etwas Sucharbeit auch recht schnell finden können.
Ah ja, okay.
Und man hätte auch diese Arbeit investiert zu suchen als Außenstehender, denn wie gesagt, dieses Paar, diese Bauersleute galten als sehr wohlhabend. Also ich denke, jemand Außenstehendes mit diesem Wissen, das sind eigentlich reiche Leute, der hätte auf jeden Fall das gefunden.
Ist denn dieser Hof, gibt es den noch? Ist der noch begehbar?
Nee.
Wo ich sehe jetzt gerade hier Bilder.
Wie gesagt,
ich google hier nebenbei,
ja, das
ist alles abgerissen. Ne?
Genau, Februar 23 ist alles abgerissen worden. hatte ich eben erwähnt. Dabei ist dann diese Reuthaue auf dem Heuboden gefunden worden. Und man hat wirklich alles abgerissen. Also das ist jetzt ein Feld heutzutage. Man weiß natürlich noch, wo es stand, aufgrund der Grundstücksmarken. Also deutsche Bürokratie war damals schon so gründlich, dass man anhand der Grundbucheintragungen quasi genau weiß, wo dieser Hof war. Aber der wurde tatsächlich Februar 23, also relativ zeitnah nach der Tat, komplett abgerissen. Ja. Es gibt noch eine Randbemerkung.
Ja.
Einige Jahre nach der Tat wurde in einer Bibel, in einer Kapelle, ein Sterbebild gefunden. Sterbebilder sind so kleine christliche Ikonen aus dieser Zeit. Also man hat quasi ein Heiligenbild und daneben so eine Todesanzeige gehabt.
Ja.
Und das war ein Sterbebild der Familie Gruber mit einer, ich glaube, Jesus- oder Marienfigur abgedruckt. Und handschriftlich hatte dort jemand vermerkt, Blutschande hinter Kaifek, Strafe Gottes. Also irgendwer hatte offensichtlich da sich seine Wut oder hatte irgendwie auch schlechte Meinung über die Leute und hat das dann auf dieser Karte vermerkt. Aber es kann natürlich auch jemand gewesen sein, der einfach, wie soll ich sagen, in Besitz dieses Sterbebildes gekommen ist und Interesse an diesem Fall hatte und einfach sich da Notizen gemacht hat.
Ja, wobei das für mich tatsächlich auch nochmal ein neues Tatmotiv sein könnte, ne? Dass jetzt irgendein, keine Ahnung, sehr christlicher, sehr konservativer Mensch aus der Nachbarschaft oder sowas oder aus der Gemeinde das nicht ertragen hat und das als seine, ja, vielleicht auch christliche Pflicht gesehen hat, dort mal Ordnung zu schaffen.
Du meinst diesen Inzest?
Genau. Das würde dann wiederum auch Sinn ergeben, dass er dann einfach alle umgebracht hat. Die Magd war dann wahrscheinlich einfach ein Kollateralschaden.
Ja, ich glaube auch, wenn man schon diesen Weg gegangen ist und hat einfach schon 4 Morde begangen, dann ist, glaube ich, egal, ob da jemand unbeteiligt ist oder nicht. Also dann ist diese Grenze einmal schon überschritten, dann macht man einfach weiter. Ja. Es kann sein. Auf der anderen Seite war Viktoria Gabriel ja in der Gemeinde, wie gesagt, sehr angesehen. Sie war die Frontsängerin im Kirchenchor und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob dieser Inzest damals nicht verbreiteter war, als man denkt. Auf der anderen Seite wird es in diesem Fall immer wieder erwähnt, dass die Familie ein eher schlechtes Ansehen genoss, auch aufgrund dieser Tatsache, dass er deswegen im Gefängnis war und dass man halt wusste, die beiden haben ein Verhältnis. Wobei, die beiden haben ein Verhältnis, klingt jetzt so, da setze ich jetzt ja Konsens voraus. Ich weiß nicht, ob da Konsens bestand oder ob er sich einfach konstant genommen hat, was er wollte. Das ist ja natürlich auch nochmal eine andere Sache, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ganz schwierig. Also wenn man hier, ich google hier mal parallel so ein bisschen und man findet schon durchaus, weiß nicht, ein Theaterstück dazu. Der Mörder wohnt tagelang im Haus seiner Opfer. Verschiedene Bilder dann auch der Familie. Das ist schon, also durchaus, es lässt viel Raum zur Spekulation.
Das ist ein Phänomen. Es gibt zahllose Bücher dazu. Es gibt auch einen Film, der dann allerdings so eine übernatürliche Lösung präsentiert. Es ist ja in meiner Wahrnehmung eigentlich so Deutschlands größter, bekanntester Cold Case. Also der ein oder andere True Crime Kenner würde jetzt wahrscheinlich mir entgegnen, dass das vielleicht doch Frauke Liebs ist, aber ich glaube, es ist eher das hier. Aber egal. Ja, aber ich finde, es ist halt einfach ein unheimlich spannender Fall und faszinierend, weil davon einfach eben dieser Reiz ausgeht, dieser vergangenen Zeit, dieser historischen Gegebenheiten, die einfach so ganz anders waren als unser heutiges Leben. Und aber auch dieser, wie ich das eben gesagt habe, dieses soziologische Brennglas, was wir quasi auf diese Familie richten können, aufgrund der Faktenlage, was wahrscheinlich wirklich Aufschluss gibt über die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen zu dieser Zeit.
Ja, vermutlich. Mal zumindest auf die Art und Weise, wie verheiratet wurde mit der Familie Gabriel. Das ist durchaus so eine bunte Eheschließung, um weiß nicht, seine Macht zu erhalten und seinen Wohlstand weiter zu verbessern. Das kann man sich kaum noch vorstellen, dass es sowas vor 100 Jahren noch in Deutschland gab. Ne? Also vor nur 100 Jahren.
Ich bin mir sicher, dass es das auch heute noch gibt, aber halt einfach sehr, sehr viel eingeschränkter als damals. Ne?
Ja, das schon, ja, aber trotzdem, also sagen wir mal, in Deutschland, ja, also man kann es sich sehr schlecht vorstellen.
Ich finde, es ist so eine Zeit, wo man einfach, man über- und unterschätzt die Gegebenheiten oft gerne, finde ich. Also auf der einen Seite denkt man, oh, das kann es doch in Deutschland vor 100 Jahren nicht mehr gegeben haben, aber es ist halt 100 Jahre, das ist eine Menge Zeit, ne? Und wenn man auch einfach sich so diese historischen Gegebenheiten ansieht, auf der anderen Seite dann aber auch, wie gesagt, die polizeiliche Untersuchung, die ich angesprochen habe, ich glaube wirklich, wenn ich es nicht irgendwann mal vor einiger Zeit gelesen hätte, dann hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass es da schon relativ weit verbreitet, dass dieses Fingerabdruckverfahren gibt. Ich glaube, man war da teilweise weiter, als wir das heute denken, aber teilweise war man da auch noch viel rückschrittlicher, als wir heute denken. Und das Ding ist, glaube ich, dass auf diesem platten Land die Menschen teilweise noch viel rückschrittlicher waren, als man sich das vorstellen kann. Also ich glaube, die 1920er in Städten wie Berlin oder München, das war eine sehr moderne Zeit und das war, glaube ich, auch moderner, als wir heute denken. Aber ich glaube, auf diesen Höfen gerade da, ne, die hatten keinen Strom, die hatten nichts. Die haben wirklich gelebt wie eigentlich eher 200, 300 Jahre vorher. Ne?
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt absolut. Die waren in einer komplett anderen Welt, sehr, sehr, sehr weit abgeschottet von der modernen Welt, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie in Berlin oder so, wo gefeiert wurde zu der Zeit oder mal wieder anfing zu feiern.
Ich muss ganz kurz noch dazu sagen, was ich in der Berichterstattung oft richtig, richtig eklig finde, ist, dass dieses Bild, was von Victoria Gabriel gezeichnet wird, einfach eklig ist. Also ja, sie hat diesen Ehemann, ja, das war eine Zweckehe, ja, sie hatte dieses inzestuöse Verhältnis mit ihrem Vater und sie hatte die Affäre mit dem verwitweten Nachbarn. Sie wird dann oft so ein bisschen als so leicht zu haben oder so ein bisschen so das Dorfflittchen auch hingestellt. Und ich möchte einfach mal auch eine andere Sichtweise irgendwie einwerfen und ich sehe eigentlich, wenn ich diesen Fall vor mir sehe, dann sehe ich eine Frau, die von ihrem Vater in sehr, sehr harten Lebensumständen in eine körperliche Beziehung gezwungen wird und da eigentlich keinen Bock drauf hat und einen Karl Gabriel heiratet, wahrscheinlich eher auf Drängen ihrer Eltern hin, aus absolut pragmatischen Gründen. Und diese Affäre mit diesem verwitweten Lorenz Schlittenbauer vielleicht einfach anfängt, weil sie sich nach irgendeiner Art von körperlicher und emotionaler Nähe sehnt und dieser Mann vielleicht auch, ja, weil vielleicht auch dessen erste Ehe kein Zuckerschlecken war. Und das ist einfach so ein Punkt, der mir ganz oft auffällt, wenn man Berichterstattung dazu liest, wie so dieser Umstand verdammt wird, dass da eine Affäre vorgelegen hat, ne, und wie einseitig diese Frau gesehen wird. Und ich meine, ich bin jetzt sicherlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, der allergrößte Vorkämpfer für, weiß ich nicht, für Political Correctness, aber ich finde, man soll das bitte ein bisschen neutraler betrachten in diesem Fall.
Auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass Frauen zu diesem Zeitpunkt gerade erst das Wahlrecht erlangt haben in Deutschland. Also das gibt's halt erst seit 100 Jahren. Die Rolle der Frau war damals noch eine ganz andere. Und das war eine Zeit, da haben sich die Männer halt genommen, was sie wollten.
Richtig.
Und also da jetzt sie da in so einem Bild dastehen zu lassen, ist absolut nicht korrekt. Da hast du vollkommen recht. Ne? Das ist eine ganz große Sauerei. Ne? Und ich finde halt, also gerade wenn man mal überlegt, dass das eine schwierige Lebenssituation generell für Frauen gewesen ist, dann noch am Land, sehr weit abgeschieden von der Zivilisation, so will ich es mal nennen, einfach ländliches, einfaches Leben, wie du schon gesagt hast, keine Elektrik, wahrscheinlich war es wirklich so, dass man froh sein konnte, wenn man einmal im Monat irgendwie die nächstgrößere Stadt aufgesucht hat, um dort irgendwas einzukaufen, was man vielleicht selbst nicht anbauen konnte oder sowas. Und in so einer Situation ist man dann vielleicht auch darum bemüht, aus praktischer Sicht einen Partner zu finden. Und nicht irgendwie, man kann sich nicht der Liebe oder der Hoffnung hingeben, dass man vielleicht die große Liebe oder sowas findet oder einen guten Vater für die Kinder oder irgendwie sowas dergleichen. Safe. Das war einfach eine schwierige Zeit für die Frau.
Ich glaube auch, dass Hoffnung da keinen Platz hat in der Pragmatik. Ja, man muss einfach sehen, wo man bleibt. Und für Hoffen und Träumen ist kein Raum. Und du sprichst so die nächstgrößeren Städte an. Ja, ich glaube, man hat so die nächstgrößere Kreisstadt mal gesehen zum Einkaufen hier und da. Das sind dann irgendwie ein paar Kilometer gewesen. Aber so Städte wie Nürnberg oder München, die in irgendwie ein paar Stunden erreichbar gewesen wären, haben diese Menschen sicher halt nie gesehen. Ja, da würde ich drauf wetten. Und wenn dieser überlieferte Satz von Andreas Gruber stimmt, meine Tochter braucht keinen Ehemann, meine Tochter hat mich, dann sieht man auch diese Selbstverständlichkeit, mit der dieser Mensch über seine Tochter verfügt hat und für sie entschieden hat. Ja. Und ich weiß nicht, also manchmal wird mir bewusst, auch heutzutage noch, was es bedeutet, dass wir als Männer aufgewachsen sind. Also wie viel, was für eine, weiß ich nicht, selbstverständlichere Freiheit man in manchen Punkten hat. Aber umso mehr eben vor 100 Jahren, wenn ich solche Aussagen lese, dann wird mir ganz anders. Ne? Also das ist wirklich, ja, also diese Frau, ich glaube, das ist eine, also dieses Schicksal berührt mich sehr, ja, vielleicht glorifiziere ich das auch oder vielleicht sehe ich das auch ganz falsch, aber ich sehe da wirklich einen Mensch, der einfach sehr, sehr vom Schicksal gebeutelt war.
Auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen, ja, so verworren und irgendwie suspekt einem diese ganze Familiengeschichte auch vorkommt, darf man nicht vergessen, dass sie da wirklich einfach kein schönes Leben hat und da in einer echt arschigen Position war.
Ja, ja. Aber es ist ein krasser Fall, wie gesagt, der beschäftigt mich seit Jahren, es tut mir jetzt auch leid, ich hatte den Zuhörern und auch dir während der Familie Langendonk-Folge versprochen, dass die nächste Folge eine definitive Auflösung hat. Und mein Plan war ja eigentlich, endlich den ersten Serientäter zu machen. Aber wie gesagt, da hatte ich dieses Ereignis nicht auf dem Schirm, dieses 100-jährige Jubiläum. Dann halt nächstes Mal.
Ja, das ist nicht schlimm. Wir verzeihen dir und du hast ja trotzdem gut abgeliefert.
Ja, ich hoffe, ich konnte das irgendwie so rüberbringen. Ich weiß, es sind super viele Fakten, super viele Namen und ich hoffe, dass das irgendwie nicht zu trocken war, gerade so die Anfangszeit. Was ist deine Theorie? Was denkst du? Also du bist Karl Gabriel.
Ich habe eigentlich keine so richtige Theorie. Ich finde, mir fehlen da einfach ja irgendwelche Beweise, Zusammenhänge. Das einzig Schlüssige für mich ist dieses Taschenmesser tatsächlich. Das ist für mich noch etwas, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie ein Knotenpunkt zu dieser einen Person, ich weiß
Andreas den Namen nicht mehr.
Andreas S. Und ansonsten habe ich da überhaupt gar keine Theorie. Also ich fand halt, das ist für mich ein spannender Fall, weil es eine echt interessante und aber auch unheimliche Zeitreise jetzt in diese ländliche Vergangenheit Deutschlands war. Also ich muss mir das tatsächlich überlegen, irgendwann mal in eine Waldhütte zu ziehen oder so.
Also
mit dir unsere WG quasi neu aufleben zu lassen in einer Waldhütte oder in einem alten Bauernhof, ich weiß ja nicht, das ist ja.
Ja, wäre ich sofort dabei. Ich habe dir die Woche ja so einen Link geschickt zu so einem Jagdschloss, was verkauft wird. Für ein Apfel und ein Ei, wo ich gesagt habe, da musst du safe 1 Million reinstecken, bis das wieder irgendwie richtig geil ist.
Ja.
Das ist, also wirklich, wenn ich mein Leben, wenn ich entscheiden könnte, wie ich am liebsten leben würde, dann würden wir zusammen so eine Bude kaufen, die geil machen und da mit Familien drin leben und mit einer Erna, die hier schnarchend neben mir auf der Couch liegt, egal. Ich will noch eine Sache sagen. zu dem Taschenmesser, bevor ich es vergesse. Und zwar, du hast vollkommen recht, das ist ein Punkt, an dem man anknüpfen kann. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob diese Magd, die ja ausgesagt hat, dass sie das Messer schon auf dem Hof gesehen hat. Und deswegen wurde diese Spur Andreas S. ja nicht weiterverfolgt. Ich dachte zuerst, sie könnte gesagt haben, dass sie das Messer kennt, damit sie ihre Verdächtigen anbringen kann, weil sie scharf auf die Belohnung war.
Ach so.
Aber auch da muss man fragen, wenn dieser Andreas S. und sein Bruder zusammen den Mord begangen haben, warum haben die nichts gestohlen? Aber gut, warum soll deren Mutter sagen, dass die Jungs oder speziell Andreas ihr den Mord gestanden haben? Das ist ja auch, also das kommt ja nicht von irgendwo, das kommt ja von deren Mutter. Und da ist natürlich auch die Idee, vielleicht hatte Victoria oder vielleicht hatten die ja ein Auge auf Victoria oder vielleicht hat Victoria, das muss ja wie gesagt eine sehr auffällige, sehr schöne Frau auch gewesen sein in diesem Kontext. Vielleicht gab es da ja noch irgendein Techtelmechtel oder ein anbahnendes Techtelmechtel, was einfach nicht bekannt war und deswegen nicht in diesen Akten auftaucht. Also, und das ist halt der Punkt, den du meinst, es gibt eigentlich schon super viele Spuren und Hinweise und Ideen, finde ich, und Wege, aber vieles dann auch wieder nicht, vieles versandet dann irgendwie wieder, ne? Vieles ist dann wieder unbefriedigend.
Ja, das Versanden ist genau richtig formuliert. Das fühlt sich an wie in so einer Steinzeithöhle. Ja, weißt du, ich meine, wir suchen jetzt irgendwie Rätsel an so einer Höhlenmalerei.
Ja.
Das ist ein schwarzes Loch, das einfach in der Zeit vergangen ist. Wir haben niemanden mehr, mit dem wir sprechen könnten. Das Ganze in diesem Moloch, in diesem ländlichen Sumpfgebiet irgendwie, ja, weißt du, es ist halt so weit weg, dass man, weiß nicht, also tatsächlich nur rätseln kann. Also es gibt ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es die nicht, sonst hättest du es irgendwie als noch irgendwie Infos mit beigestreut, Überlieferungen von Aussagen von Familien, die bis heute noch irgendeine Verkettung an Ereignissen irgendwie darstellen würden, die für uns interessant sein könnten. Nee, oder so.
Nichts mehr.
Und das gibt es ja alles nicht.
Zumindest genau. Nichts mehr, was jetzt irgendwie wirklich Hand und Fuß hat.
Ja. Ja, genau. So, und das macht es halt einfach total, weiß ich nicht, genauso weit weg wie über eine Hinrichtung, die wir tatsächlich in der auf einer Höhlenmalerei oder sowas sehen, darüber zu spekulieren, was es damit auf sich hatte.
Ich bin trotzdem froh, dass du diese Zeitreise mit mir unternommen hast. Und ich sehe gerade, wir haben hier wirklich mit Abstand unsere bisher längste Folge geliefert. Also es gab schon einiges zu erzählen, definitiv. Gut, wir hatten ja den Einstieg mit unseren Ankündigungen, das hat eine Viertelstunde gefressen, aber also das meine ich ja, der Fall bietet so viel, um darüber zu sprechen, ne? Auch weil natürlich diese historische Einordnung irgendwie spannend ist und diese soziologische Einordnung, all das, ne? Da sind so viele Facetten, die es da zu besprechen gibt. Und ich wäre tatsächlich super interessiert dran, von unseren Hörern auch zu hören, was sie denken. Was sind eure Theorien? Wie nehmt ihr diesen Fall wahr? Wie berührt euch dieses ganze Milieu, in dem der spielt? Oder was habt ihr für Gedanken dazu? Und was glaubt ihr, wer es gewesen ist?
Ja, da schließe ich mich an. Bin sehr gespannt, was ihr so sagt.
Tja, dann weiß ich nicht, was ich dir noch erzählen soll. Also es ist wirklich alles, was es an Fakten gibt, habe ich dir erzählt. Es gibt natürlich noch super viele Spekulationen, aber ich habe überlegt, diese ganze spekulative Ebene und Sachen, die mit keinen wirklich guten Quellen gesichert sind, die lasse ich alle raus. Ich gebe wirklich nur das wieder, was irgendwie Hand und Fuß hat. Ne?
Ja, nee, ich glaube auch, das war... Ich glaube, wir haben über alles gesprochen, worüber man so sprechen kann. Und wie du schon gesagt hast, ne, die verlängerte Zeit zeigt eigentlich auch, wie hilflos man bei so einer Debatte eigentlich auch ist.
Voll. Voll. Aber trotzdem, ne, ich meine, letzte Woche oder also letzte Aufnahme ist ja etwas länger als eine Woche, da hatten wir halt nicht so diesen Drive, da gab es dann keine Ansatzpunkte, so lange zu sprechen. Dieser, das ist ja das, dieser Fall hat diese 1000 Ansatzpunkte. Ne? Aber Ja. Ich finde, wir sollten das hier zum Ende führen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was so die Hobbydetektive unter unseren Zuhörern hier noch zu bieten haben. Der ein oder andere hat sich bestimmt mit dem Fall auch schon beschäftigt. Ich weiß von einer Zuhörerin, die sich gefreut hat über diese Ankündigung, weil sie meinte, das ist ihr absoluter Lieblingsfall. Haut mal raus.
Ja, genau in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.